Was geht ab und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge HipHop.de Talks. Ich freue mich sehr, dass ihr uns wieder zuhört, zuschaut, wie auch immer. Rechts außen haben wir wieder JP am Start. Applaus, Applaus. Und dann machen wir direkt weiter mit einem OG. Wir haben nämlich heute auch einen OG-Gast.
OG?
Toxic ist am Start.
Danke, danke.
Und unser heutiger Gast, Olli Bagno.
Ein richtiger OG.
Was geht ab? OG, was geht ab, Jungs?
Willkommen in Düsseldorf.
Schön, euch zu sehen.
Hast du Sonne mitgebracht heute?
It's
been a while, stimmt.
Stimmt, zuletzt haben wir ja die Ehre gehabt in Enneptal. Das ist irgendwo die Ecke Wuppertal, war ich früher auch noch nie. Und da haben wir ein Video gedreht, JP und ich waren auch am Start. Wir haben sogar im Video dann mitgewirkt am Ende.
Genau.
War ein sehr, sehr geiler Tag. Viele Leute waren am Start. So, man hat überraschende Begegnungen gehabt. So, Videos jetzt im Kasten. Kommt jetzt auch, glaube ich, bald raus. Ne?
Genau.
Und dann steht auch ein Album bei dir an. Ne?
Richtig. Album ist in the pipe. Wie sagt man, in the pipeline?
Ja, Mann.
Pablo wird das Ganze heißen.
Pablo, okay.
Und
wegen Pablo Escobar oder?
Nee. Picasso.
Picasso, stimmt. Picasso. Da hast du letztens noch was gepostet, ne?
Genau.
Übrigens,
aber jeder sagt erstmal Escobar. Scheiß Netflix,
so,
Alter.
Hip-Hop-mäßig so ist halt auch eher Pablo Escobar, so mäßig, ne?
Ja.
Aber ich habe auch dieses eine Bild gesehen. Du hast ja so ein Slideshow gepostet und dieses Bild ganz vorne, das ist nämlich krass, weil das hing schon immer bei mir im Haus, also da, wo ich aufgewachsen bin. Dieses, wo er am Tisch sitzt mit den Croissants,
ja,
weißt du?
Mit den Fingern.
Da habe ich als Kind drauf geguckt und ich habe das nicht gecheckt. Ich habe mir gedacht, was geht da
ab? Was hat der für Wurstfinger?
Ich habe da auch so Angst vor gehabt. Irgendwann habe ich dann gecheckt und mittlerweile feiere ich es auch, aber warum Pablo Picasso?
Keine Ahnung, also ich hatte so bei Dynamit, bei dem Album hatte ich ja so Banksy das Zitat mit den Molotow-Blumen und meine Musik habe ich ja eh immer so ein bisschen losgelöst von der Szene gesehen und dieser Artifati-Anspruch war bei mir sowieso immer sehr, sehr hoch, dass ich sage, okay, genau, und deswegen dachte ich, okay, das macht irgendwie Sinn.
Stark.
Ja. War das eigentlich bei dir immer so Vorsatz oder ist das einfach so passiert?
Das ist so passiert. So. Das war so meine musikalische Entwicklung, so wie unser Mindset. Nur früher haben ja viele Leute gesagt, dass Romans Beats, wir haben gerade zufällig über Roe Beardy geredet, der früher meine Beats gemacht hat, Legende, dass sie nerven, die Beats und so. Aber das war unser bewusster Ansatz, einfach so an die Musik ranzugehen, zu sagen, okay, wir haben hier ein anderes Mindset. Die Geisteshaltung war einfach immer rebellisch, sage ich mal, auch vom Soundgerüst her. Und eine eigene Handschrift zu haben, ne? Das ist ja für mich auch Kunst. Und jeder Künstler, hier hängen ja auch super viele geile Kunstzitate, sollte ja einen eigenen Stil haben oder eine eigene Handschrift.
Und das war bei deinem Rap-Style ja auch immer so.
Genau, das war auch immer so.
Nicht nur Robierdi Beats, sondern bei deinem Style war das ja auch so, dass es nie nach dem gleichen Schema war, wie der Rest von Deutschland gerappt hat.
Das Witzige ist, Katja Kuhl macht ja meine Fotos, hat jetzt auch wieder das Shooting gemacht. Für die, die sie nicht kennen, checkt mal ihre Arbeit.
Ich glaube, die ist auch immer in unserer Jury jetzt tatsächlich gewesen.
Bei der Awards.
Ach geil.
Auch eine Legende. Hat ja cool.
Ganz liebe Grüße. Der hat das Shooting gemacht und die hat mir einen Song von meiner Sparring-Reihe damals, für die, die es nicht wissen, war immer so eine Duett-Reihe, man trifft sich zu einem freundschaftlichen Battle, deswegen Sparring.
Feature Tracks.
Genau. Und ich habe da einen Song, der nie rausgekommen ist, mit Moses Pelham und sie hat mir den gezeigt und ich habe den seit 10 Jahren das erste Mal gehört. Es war wie ein neues Lied für mich. Und Moses rappt auf dem Beat für uns, das Romans Beat nerven so. Aber mach mal kurz Stopp und so. Und ich so, oh, ich habe mich so tot gelacht, Alter. Ich habe mich kaputt gelacht. Das war so geil, Alter. Und aber das, warum der Song nicht drauf gekommen ist, ist, weil Moses damals mit Xavier noch richtig im Krieg war. Und er hat dann, und ich war mit Xavier befreundet und er hat dann Xavier gedisst in der letzten Zeile. Deswegen haben wir den Song nicht draufgenommen.
Ihr habt aber auch einen Song zusammen, ne? Mit Xavier, ne?
Ich hab, ja genau.
Also wo er die Hook singt, ne?
Ja, genau.
Ja.
Aber ich hab dich auch mal interviewt bei so einem, bei irgendeinem Sparring. Da gab es das mit einem Boxring passenderweise. Irgendwie so habe ich so Bilder gerade im Kopf.
Ja.
War das nicht dieses Königsklasse vielleicht sogar?
Was, ein Musikvideodreh mit Boxring?
Königsklasse ist auf jeden Fall ein Musikvideo.
Der Song mit Sido? Königsklasse, war das das?
Weiß nicht mehr, ich erinnere mich nur noch am Boxring und das war
Olli Bagno und Sparring. Ja, wir hatten auch so Boxringe, ne? Genau, Sparring.
Du hast einfach dauernd einen Boxring.
Genau. Weil ich früher auch so ein bisschen geboxt habe und deswegen war das so das Ding. Und ja, voll, Alter.
Okay. Aber was genau haben die Rapper gesagt mit nervig? Also was meinen die mit nervig?
Na, nicht Rapper haben das gar nicht gesagt, sondern eher so normale Konsumenten, ne?
Okay.
Und das war so, ich meine, hast du mal Public Enemy gehört?
Ja.
Ne? Da sagen ja auch viele, dieses Gequietsche, diese Soundästhetik, das halte ich nicht aus, das ist anstrengend fürs Ohr. So. Und Romans Beats waren halt oft so voll ja, Kopf durch die Wand und so. Ne?
Was, du hast ja vorhin auch, als wir gerade draußen gechillt haben, schon so, ich glaube, du meintest, dass du mit Public Enemy angefangen hast.
So genau, so Public Enemy war so
das. Ich bin da nie so hundertprozentig reingekommen. Ich habe eher so ein bisschen dann über Ice Cube halt den Sound auch gehört, ja. Also America's Most Wanted und ja. So weiter, als er dann von denen halt produziert wurde. Aber
das wusste ich gar nicht, Alter.
Klar, als er von NWA weg ist, ist er doch zu, wie heißt nochmal die Production Unit von Public Enemy?
Boah, gute Frage, ja. Alter.
Bomb Squad?
Das kann sein.
Und die haben.
Das ist lustig, ich bin ja bei Hip-Hop.de
und ja, so. Ja, du bist oder das Lexikon. Wo
ist falsch Schacht, wenn man ihn braucht? Muss ich den jetzt anrufen?
Geil, oder was? Geil.
Ja, diesen, geil. Diesen Style, diesen super wilden Style mit 150 Samples drin, den man dann nachher alleine schon deshalb nicht mehr machen konnte, weil man plötzlich Sample Rights klären musste und so weiter. Ja. Aber da bin ich auch nie so. Das wollte ich eigentlich sagen. Es war mir auch immer ein bisschen zu anstrengend zu hören. Weißt du? Voll, das war so, als so jemand, der von Doggy-Style sozialisiert wurde, mit so, weißt du, so eine entspannte West Coast-Flöte, war das ein bisschen anstrengend.
Ja. Würdest du sagen, ja, das beste Hip-Hop,
oder? Für mich, ja. Und so Illmatic von Nas, diese nein, zwei.
Das Beste
sind für
ist
mich Illmatic. Die besten. Das okay. Und Doggy-Style sind für mich die besten Alben. Ja.
Mhm. Kann man mitleben. Ja. Wu-Tang?
Ja, aber ich war nie der riesen Wu-Tang-Fan. Ich finde, ja. Also die können halt nicht alle rappen.
Aber wer denn nicht? Also das sind schon überraschend viele, die da rappen können.
Ja, weißt du klar.
Selbst manchmal auch Inspector mal so
ein, Deck und so,
auch so ein Capadonna. Method
Man, super so brutal. Capadonna ist auch raus. Krass. Aber
Ghostface, Ray Jizza, One.
Alter. Das hat mich immer mega
aus. Jizza ist auch nice.
Ich meine, der hat ja auch, ich glaube, der hat nicht so viel Taktgefühl. Bei allem Respekt vor ihm. Genie, nicht, dass ich jetzt falsch...
Mit Jizza fing das so sogar als an bei denen dort. Der hat auf jeden Fall auch geil.
Aber wie schief er die Beats geloopt hat. Das war ja dann der Style, das war ja das Geile. So, ne? Da haben ja auch viele gesagt, da komme ich nicht drauf klar. Das war mir dann zu anstrengend.
Aber das war doch bei dir auch so. Das hat mir doch auch dein Kollege Dami erzählt, ne, dass die immer auf deine Double Times quasi gar nicht klargekommen sind. Hier, die neue Tätowierung meiner Mitbewohner heißt lieber auf chinesischen Snapchat-Bild. So, genau. Das ist dieses, was du ja selber
aber das fast ist viele,
gar nicht mitrappen
aber
kannst.
Aber ich verstehe das mittlerweile, weil mir geht es zum Beispiel mit Tech 9 so. Ich feiere Tech 9 nicht so sehr. Also ich respektiere ihn sehr für seine Technik und so. Ist ein krasser Rapper. Ich schwitze, ich muss mal die Jacke ausziehen.
Ja, Bruder. Ist echt warm heute auch.
Ja, ja. Ne? Ist richtig geil warm. Ist ein übertriebener Techniker. Aber ich hatte letztens die Diskussion bei Boogie und Belasch im Podcast, wer krasser ist.
Tech 9 oder
Eminem.
Also ich dachte Twister wegen Double Time.
Nee, Twister finde ich auch gut, aber da ist es auch so, die Patterns langweilen mich ein bisschen so. Ich weiß immer, was so kommt vom Rap-Pattern, das ist jetzt richtiger Nerd-Talk.
Ne? Aber kann man das bei Eminem nicht auch so ein bisschen sagen? Bei
Eminem weißt du wirklich nie, was kommt. Der ist super kreativ, der ist wie so ein Künstler, der mit dem Pinsel irgendwie die Rhymes bildet und die Patterns bildet und so. Und das ist halt bei Tech 9 nicht so. Aber krasser Typ. Aber es gab einen geilen Kommentar auf Insta, da hat einer geschrieben, was hat er geschrieben? Tech 9 ist ein super krasser Techniker, klingt aber wie ein Tribal-Tattoo oder wie ein Arschgeweih. Ich weiß nicht mehr so. Ich fand das so witzig, weil genau so ist es, weißt du, was ich meine?
Aber ich fand das interessant auch. Ich habe das auch gehört, dass du irgendwo gesagt hast, dass du Tech 9 nicht so fühlst. War das bei Boogie und Belasch? Ich habe den
Podcast gar nicht
gehört.
Bei dir.
Okay. Auf jeden Fall fand ich das auch dabei interessant, weil. Man könnte ja sogar so einen Vergleich ziehen, oder? Von dir zu Tech 9,
nee, weil
Tech
9
auch so
ein, also ich bin auch
der wird für seine Technik gefeiert, auf der hat so eine harte Fanbase und so, die auch
nervige Beats,
ihn krass feiern und so weiter, aber hat er nie so voll den Massengeschmack mit allem. Und du warst auch mal so der Geheimtipp, so der für Auskenner, weißt du, wenn du so richtig Ahnung hast, dann hörst du
Olivario. Der Lieblingsrapper deines Lieblingsrappers, so,
ja, so
ne? Genau, das Image, genau. Aber für mich ist immer... Also das Bauchgefühl zählt für mich immer. Deswegen, ich bin auch riesiger Styles P-Fan, obwohl der super langsam rappt, Jadakiss. Das sind für mich krasse Rapper so.
Ja. Du hast Fotos mit denen, da war ich ein bisschen neidisch.
geil. Aber ey, das geht immer für mich über Technik und das war auch bei mir immer so. Und die krassen Songs von mir, die Leute feiern, sind auch teilweise gar nicht die Double-Time-Dinger, sondern deine Sprache und so Dinger, so diepe Teile, ne?
Aber hat dir das so in der Vergangenheit oft Druck gemacht, so der Lieblingsrapper vom Lieblingsrapper zu sein und immer zu wissen, boah, bei mir wird immer voll drauf geachtet, Technik, dies, das?
Ja, aber das war nicht der Druck, sondern das war so, das wollte ich selber. Aber das war überhaupt das Mindset, auch von Savas schon so, ich weiß noch, als wir Texte zusammengeschrieben, oder bis heute. Wir haben jetzt auch wieder einige Sachen gemacht für seine Platte, für meine Platte.
Das ist auch auf deinem neuen Album drauf, ne?
Genau.
Hat sie mir auf der Beatcon verraten. Genau. Und Peter Fox, Jonesmann.
Genau.
Und
Prinz P, noch, ne? Lithiway ist noch drauf, das ist so ein jüngerer Rapper, der sehr krass ist, Künstler. Ich vergesse jetzt auch ein paar.
Aber ist schon eine Menge, ne? Ist ja auch generell so ein Ding bei dir gewesen, ne?
Hier
auf dem Großstadt-Dschungel-Album auch viele Features drauf,
ja,
ne?
Ja. Das ist schon so, dass ich das auch gerne mache, mit Leuten zu arbeiten. Gefällt mir schon so. Auch so der Input, wenn man zusammen schreibt. Aber weil ich noch zurück zum Punkt, weil ich sagen wollte, wenn ich mit Savas schreibe, ist das immer noch dieses Competition-Ding.
Aber es sind positive Competition. Ist
jetzt positiv. Keine, nein, nicht gegeneinander, sondern wir wollen einfach immer noch zeigen, wie die Eier hängen und wie dick die sind und so, ne? Und deswegen, das war nie ein Druck, der von außen kam, sondern...
Den hast du dir selber...
Ja, ich will jetzt auch wieder zeigen, so, weil es gibt so Rapper, die gerade gefeiert werden, die sagen so, oh, Rap ist zurück, ich nenne jetzt keinen Namen. So, ne, da war ja auch so jetzt vor einem Jahr oder so, oh, Rap ist zurück, Rappers, Rap über Rap ist zurück und so. Und dann habe ich mir das angehört und dachte so, okay, ist gut, aber das ist ja überhaupt nicht krass oder so, ne? Und das war... das war so immer so der Anspruch an Rap und an Musik so.
Und wer würde das Battle gewinnen? Savage vs. Oli Banjo?
Ey, unentschieden.
Das würde ewig gehen.
Sehr diplomatisch.
Das würde, glaube ich, ewig gehen. Aber,
nein, wir battlen uns auch nicht. Wir sind eher so ein Team gegen die anderen, weißt du? So.
Tag-Team.
Ja.
Aber natürlich über die Jahre hat wahrscheinlich so ein bisschen das Verständnis oder die Wichtigkeit von gewissen Skills, die vielleicht vor 10 Jahren noch wirklich wichtig waren, hat natürlich nachgelassen.
Aber es verändert sich
wieder. Es verändert sich gerade wieder.
Das finde ich geil.
Das wollte ich gerade fragen. Hat das wieder auch ein bisschen bei dir so den Bock und die Lust so geweckt? Also ist es bei dir so, dass wenn du in einem quasi Umfeld lebst, du hast ja viele Arbeitskollegen so mittlerweile, die auch rappen, und wenn da das, sag ich jetzt mal, das technische Niveau jetzt nicht unbedingt dem entspricht, was du so fühlst, hast du dann auch das Gefühl, dass du dann in diese Competition dann auch bei dir weggegangen ist?
Ey, oder auf jeden
Fall. Hat die immer trotzdem weiter überlebt?
Mich hat das super gelangweilt. Es gibt ja einen Grund, warum ich 5 oder 6 Jahre keine Platte gemacht habe. Das ist ja eine freiwillige Entscheidung. Ich hätte ja ständig releasen können.
Ja.
Aber ich habe mich auch viel aufs Produzieren konzentriert. Ich produziere ja auch schon seit 15 Jahren oder seit 13 Jahren meine Sachen alle selber, die meisten. Und bin auch ein krasser Produzent mittlerweile, ne? Und achte da auch auf sowas wie Handschrift und versuche mich da auch jetzt nicht großartig anzupassen oder so. Natürlich, ich liebe auch moderne Musik und ich habe auch einen Blick für Trends und das hat auch Einfluss auf mich und meine Musik. Also ich würde schon sagen, dass das Soundgewand meiner neuen Platte schon sehr, sehr modern ist. Ne? Aber es ist halt eigen so. Du hörst halt den eigenen Ansatz so. Und das ist mir halt immer wichtig gewesen so. Und da habe ich mich halt mehr aufs Musikmachen und so weiter, Gitarre spielen und so konzentriert.
Ab wann hast du angefangen mit Produzieren?
Boah, das war schon lange. Das ist jetzt bestimmt... Also richtig, wie ich eben gesagt habe, so 15 Jahre würde ich jetzt mal tippen.
Als ich auf deine Diskografie geguckt habe, habe ich mich dann gefragt, so, du hast so irgendwie von 2003 bis 2010 mehr oder weniger jedes Jahr ein Album rausgehauen.
Genau.
Ja, sieht man so in der Liste. Ja. Bam, 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 genau. Release. Und dann kommt irgendwie so eine Lücke.
Ja.
Und das war auch so aber die Zeit, wo... keine Ahnung, ich glaube, ich habe es mir aufgeschrieben, 2009 wurden Boss Music Deluxe Records und Optik Records geschlossen. Und davor haben auch schon alle möglichen Leute aufgehört. So Piranha 2006, Nico Suave 2007, Curse hat eine Auszeit gemacht ab 2008, Dynamite Deluxe haben aufgehört, 2008, Dendemann 2010 und so weiter. Was war zu der Zeit los? File-Sharing oder was war der?
Warum?
LimeWire kam aus dem Boden.
Ey, bis heute noch. Ey, ich habe noch eine gebrannte von dir. Kannst du mir die unterschreiben? Bis heute. Ja, klar. ja, das ist aber sowieso so, dass Musik...
Man hat so das Gefühl, dass da so eine ganze... fast so eine Generation von Deutschrap entweder wie du in eine Pause gegangen ist oder so, was, oder wie Curse oder so, ne? Der ist dann halt, dann war er plötzlich Coach und dann hat er aber auch wieder Musik gemacht und so, oder auch Leute, die einfach komplett aufgehört haben.
Jay-Z hat ja auch mal aufgehört.
Labels haben auch geschlossen, voll viel zu dem Zeitpunkt. Ne?
Ja, das war, genau.
Also das war, ich kann nicht für die anderen reden, ich kann nur für mich reden, dass als ich die Pause gemacht habe, hat mich das einfach nicht mehr gebockt, alles, was ich höre. Weil man ist schon so, das ist schon auch Input, ne? Nicht nur Output, sondern natürlich, ne, viel, das ist ja auch dieses ignorante, ey, ich höre nichts. Natürlich höre ich Musik und interessiere mich auch für neue Hypes und neue Sachen und so. Und da gibt es auch mega viele coole, aber das war so eine Phase, wo mich das alles nicht mehr gebockt hat, so. Nicht mehr interessiert hat auch so. Und
Ich habe mich auch erst gefragt, ob das daran lag, dass damals einfach so Gangster-Rap so mega vorherrschend war. Aber das war es ja die Jahre vorher auch noch, dass
Agro-Berlin
losging. Genau. Da hat deine Karriere auch gerade angefangen.
Ja, genau. Da war ich ja auch so mit Sido auf dem ersten Album drauf.
Taxi-Feature und so.
Ja. Da war ich voll am Start. Und,
du hast ja auch
Gangster-Rap. Das hat mit Gangster-Rap ja gar nichts zu tun, sondern ich feiere ja auch aus Frankreich so diese Soundästhetik. Und das hat ja mit Gangster-Rap jetzt in dem Sinne nichts zu tun.
Aber du hast es auch kritisiert.
Ja, diese, genau, ich habe kritisiert, wenn du nichts kannst, so, wenn du halt so ein Vollhaus bist und dann noch Und je älter ich werde, sage ich auch, diese Musik, die halt Gewalt verherrlicht, feiere ich nicht so. Mhm. Ne? Also du, ich liebe jeden Straßenpoeten oder jeder, der aus dem Broad, irgendwie der vom Blog berichtet, Realitätsrap.
Ja.
Ist ein Riesenunterschied zwischen Straßenrap und Gangsterrap so, ne? Mhm. Aber es hatte damit nichts zu tun, das war eher so wirklich so,
Du fandst in Deutschland die Qualität zu schlecht.
Ja, das hat mich so nicht getoucht irgendwie.
Weil
so,
du hast Biggie gefeiert, aber was du in Deutschland an Gangster-Rap gehört hast.
Ja, da gab es aber auch immer wieder Leute, die ich geil fand. Rin zum Beispiel fand ich super krass. Fand ich geil. Fand ich fresh so. Der hat so zum Beispiel so einen Ansatz gehabt, wo ich gesagt habe, okay, krass. Der ist das. Der hat das so gefressen so. Ne? Der nimmt das, der hört das, diesen Sound und macht so was Eigenes daraus. Und mich hat danach so die Phase gestört, so, wo so wirklich alles gleich klingt und jeder Vollidiot rappt heute. Das ist ja tatsächlich so. Das ist wirklich Fakt.
Ich meine, der Zugang zum Musik machen ist ja auch viel einfacher geworden. Ja. Jeder braucht einfach nur irgendwie ein Handy.
Was ja andererseits voll geil ist.
Genau,
ne?
Es ist halt geil, also, weil halt jeder es machen kann und da jetzt irgendwie Leute
releasen,
ne? aus dem Kinderzimmer irgendwelche Hits machen können und dann auf einmal weltweit
ist bekannt, ja mega krass. Nur das Ding ist halt, dass es gibt halt so viel Schmutz mittlerweile, so, wo ich mir manchmal Playlists durchhöre und denkst so, ey, das ist Schlagermusik, Alter. So richtig Schlager
vom Sound. Gibt's das gerade.
Ja. Und das geht ja auch gar nicht darum, ist das jetzt Hip-Hop oder ist das scheißegal. Auf jeden Fall ist wack, Alter, ist scheiße. Weißt du so, es ist so, da hättest du wirklich so früher, das hört sich so blöd an, so Backpfeifen kassiert für so einen Sound, Alter.
Aber es gibt ja noch so einen Trend gerade, den ich auch mal so verstanden habe, dass du es kritisiert hast und der jetzt vielleicht bigger than ever ist und das ist so Techno-Rap. Du hast damals mit Savas Techno-Pilot gemacht. Das war so zu einer Zeit, als die Atzen gerade rauskamen. Das konnte man dann eigentlich auch komplett als Atzen-Diss verstehen eigentlich. Mit ihr macht Patte auf Malle, Kacke am Ballermann und so. Aber dann waren die auch im Musikvideo.
Ja.
Da habt ihr den Diss quasi ja direkt wieder zurückgenommen. Aber heute ist ja schon fast so ein Techno-Sound so ein Alleinstellungsmerkmal von Deutschrap, oder?
Also ich mach gerade aus Spaß einen Techno-Rap-Produzent mit einem Artist. So ein Ballermann-Ding aus Spaß.
Jetzt also doch.
Also ich liebe, erstmal muss ich sagen...
Was würdest du machen, theoretisch, wenn du jetzt aus Spaß so einen Ballermann-Hit machst und der geht auf einmal voll durch die Decke.
Dicker, Oberbayern, was ist los? 10.000 Euro Gage, eine Stunde.
Ja. Würdest du mitnehmen auf jeden Fall, ne?
Ja, klar.
Okay, geil.
Natürlich, Dicker.
Dann gedisst werden gegönnt, von dem nächsten Real Keeper, der dann Technical Part 2 macht. Banjo hat seine Werte verkauft.
Also erstmal habe ich Liebe für jeden, der Musik macht und dem das Spaß macht. So. Also menschlich gesehen alles cool, so, aber es gibt halt auch Sachen, die gut gemacht sind und Sachen, die nicht so gut gemacht sind. Ich liebe auch elektronische Musik. Ich bin riesen Boys Noise Fan zum Beispiel. Oder
hatte ich auch als Producer immer beeinflusst, ne?
Ja, also, so ich war ja früher auch Raver, so Drum and Bass mäßig, ne?
Drum and Bass auch geil.
Ah, krass.
Da waren wir beim DJ und haben über Drum and Bass gespittet. Ich war mit 15 in London zu der Jungle-Zeit, Alter. Ich habe das richtig gefressen, Alter.
Dein Vater lebt da, oder?
Er ist gestorben vor ein paar Monaten, aber ja.
Krass.
Genau.
Danke.
Und also deswegen, elektronisch.
Dadurch warst du öfter in London in deiner Jugend. Also
ja,
das klingt schon stabil. Immer als 15-Jähriger. Ich war so in Dortmund Soundgarden feiern, du warst so auf Jungle-Partys in London.
Das war Respekt. Richtig.
Ich war Klangfabrik Siegburg,
ja. Alter, richtig Post hab, ne?
London war wirklich krass, wir waren mit 15 da und es war wirklich eine andere Welt. Ich weiß noch, da habe ich noch gekifft. Also ich bin gegen Drogen, gegen Kiffen, aber damals habe ich gekifft. Da weiß ich noch, da hat uns so ein Rastafari, hat uns so in der Seitengasse irgendwie Kaninchenkacke als Hasch verkauft, weiß ich noch. Wir gehen so nach Hause.
Hat das geballert?
Aber gut. Wirklich jetzt
Kommt, wo waren wir
das? Aber das war mir so scheiße einfach, ne?
Das war irgendeine Kacke, Alter. Irgendeine Kacke, wir packen das. Weil wir waren so dumme Jungs, weißt du so? Und er meinte noch so, voll gefährlich. London ist richtig gefährlich, pack das hier zu Hause erst. Und wir so, ja, okay, krass. Und dann sagt mir so, was? Richtig abgezogen.
Scheiße.
Richtig abgezogen worden.
Aber du rappst ja auch auf irgendeinem Song hier, klingen wir Sturm beim Nachtapotheker und sowas, ne? Aber wo wir gerade schon drüber sprechen, so Cannabis-Legalisierung sollte ja jetzt zum 1.4. hier der Mann da oben hat es eigentlich versprochen. Jetzt habe ich gehört, es kommt doch nochmal was dazwischen. Also unabhängig davon, ob du konsumierst oder nicht, wie stehst du dazu? Findest du das richtig, dass es legalisiert wird? Argumentation ist ja mehr Aufklärung, weniger toxische Beimengungen so. Bist du der Meinung, dass das mit der Legalisierung auch tatsächlich dann...
Ja, das sind Vorteile, denke ich, ne? Ja. Weil ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, dass früher irgendwie Gras mit Vogelsand gestreckt wurde, damit es schwerer ist auf der Waage und so ein Scheiß. Und
oder Hasch mit Schuhcreme.
Weißt du, was ich meine?
Henna.
Ich habe auch mal... Egal, das lassen wir. Ey, ich habe Dinger gebracht früher.
Erzähl doch.
Früher hatte ich eine harte Drogenzeit auch, ne? Ja. So mit Koks und so einem Scheiß. Also ich habe alles mitgenommen, so So Rapstar gerade, wow, was
los? Und dann geht's ab, Leute,
als die Karriere so losging.
Ja, das war schon wild, aber es
kann auch schnell viel kaputt machen. Genau,
und
das
hat bei mir auch
verpönter damals. Also über welche Zeit reden wir? 2003 habe ich gesagt, hätte deine Karriere angefangen.
Nee, früher war es ja so, dass das früher war Rock'n'Roll, Alter.
War richtig offen.
Heute sind die Kids ja viele Spießer geworden, Alter, wo du so wirklich steckst.
Weiß ich nicht. Ne? Also mir ist andere Drogen mittlerweile.
Ja, okay, so Ketamin.
Ja, ist halt so Apothekenshit, irgendwas
Oxys,
anderes.
Und so. Ich verstehe
schon. Früher war halt schon. So Rockstar, hoch oder runter.
Aber ich habe so den Eindruck, diese ganzen Oxy-Rapper, das ist irgendwie nicht real. Das ist so.
Meinst du, die faken nur, dass die
Jumpen? Nee, die machen das schon. Aber so dann, die machen das eher, um ein cooles Image zu haben. Weißt du, was ich meine? Nicht wie Kurt Cobain. Der macht das, weil er kaputt ist und sich dann irgendwann mit einer Schrotflinte in den Kopf wegballert, so was real ist. Also nicht, was das besser ist. Ich find's ja besser, wenn's unreal ist. Also in dem Sinne, ne? Aber.
Das hast du doch mit Gangster-Sachen und mit so Ansagen auch immer genauso. Weißt du, die einen machen das einfach, weil das so ist und die anderen find's irgendwie auch ein bisschen cool.
Oder wenn der Manager so sagt, ey, Bruder, ich glaube, es wäre gut für dich, wenn du ein paar Oxys machst. Für dein Image, weißt du, was ich meine? So, okay.
Tätowier dir doch einfach mal das
Ganze. Ja, tätowier dir doch mal.
Ich dachte nur gerade, du bist doch so. Das ist eine Sache, wo ich vorhin schon meinte, ich hoffe, ich stelle dir nicht Fragen, die ich schon vor 7 Jahren mal in einem Interview gestellt habe oder sowas. So. Es gab doch damals dieses legendäre deutsche Reimachse-Video, wo du dann mit dabei warst und irgendwie so styletechnisch schon allen anderen quasi, als wärst du aus der Zukunft gelandet, so wie es schon 5 Jahre vorbei war. Mhm. Und in der Generation haben doch nicht alle Artists irgendwie Nasen gezogen.
Nein, das war ja so, nein. Das war später.
Ein geraucht.
Aber das war ja, da war ich ja auch 16 in dem, das war ja noch viel früher.
Da warst du einfach noch
das würde ich gar nicht meine Rap-Karriere nennen.
So. Okay, deine Rap-Karriere kam dann in den 2010er Jahren, in den 2003 ging es los, also in den Nullerjahren im Endeffekt.
Genau.
Okay. Und da war dann ja schon hier Agro Berlin und bababa. Da war schon Carlo Cooks Nutten und so. Da ging es auch im Backstage.
Gab es da eigentlich mal irgendein Label, wo du gedacht hast, ey, da will ich jetzt unbedingt sein oder so, die sollen mich mal anfragen oder, weil ich sag mal so, du warst ja schon auch eher immer so, also du warst jetzt nie irgendeinem krassen Camp oder so zugeordnet, ne? Du bist immer so deinen Weg gegangen, so, warst relativ unabhängig.
Ja, auch, ne? Also am Anfang bei Headrush war das so noch so ein bisschen so, ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt, S. Diddy, so.
Ja, klar, Kölner, ne?
Hatte. So, Kölner spontan Stammtischklick, so, das war so unser Umfeld eher so. Mhm. Auch bei Headrush in Düsseldorf und so, aber ja, ich kann mich erinnern.
Ist Kölner, ne? Ich wollte jetzt nichts falsch sagen, aber.
Ich glaub, genau, ich war 18 Jahre in Köln, genau. Mhm. Ich weiß noch, dass Spectre von Acro auf der Popcom, so, da war gerade erst Sido-Album, so, und dann hat er mich auch so mal gefragt, wie es denn ist, so gerade mit meinem Label und so. Und dann, aber ich war super loyal auch zu Headrush und zu Roman, ne? Deswegen.
Aber die haben ja auch eng mit Agro gearbeitet. Also
war
ja eh schon so ein bisschen freundschaftliches Verhältnis da.
Genau. Mhm.
Haben die aufgenommen auch bei euch?
Genau.
Ja, und dann danach bei Dontorn auch in Düsseldorf und so.
Da, glaube ich auch, ne?
Hat nicht Sido auch sogar komplett Maske in Düsseldorf, also bei Headrush damals gemacht sogar, das erste Maske?
Genau, das war in Düsseldorf. Genau, richtig. Das war bei Roman Robbie.
Düsseldorf hier so die Studiostadt, ne? Ja, und dann war man hier bei im Loop Lab oder bei Headrush.
Genau, Headrush.
Agro
war Roman hat ja auch die Hälfte der Beats auch gemacht. Mhm. Vom ersten Sido-Album, mega Album
auch. Also du hättest quasi auch bei, eventuell, wer weiß, bei Agro landen können. Aber hast du dann nicht? Wenn du, ich habe das immer so auch gesehen, dass, wir haben gerade schon gesagt,
also Spectre, wenn ich gerade Scheiße erzähle, ne? Aber.
Der wollte nur höflich sein.
wollte nur nett zu mir sein.
Smalltalk.
Ja, so, er stimmt überhaupt nicht.
Ne, aber du warst ja so Lieblingsrapper der Lieblingsrapper, aber auch so ein bisschen Kritikerliebling, so, ne? Die Juice hat ab deinem ersten Song dich schon gefeiert.
Ich war laut der Juice der drittwichtigste Rapper in Deutschland aller Zeiten.
Okay,
so vom Savage. Savage war 1, Sammy 2, ich war 3.
Ich fand es auch schon immer ein bisschen geil, dich quasi entdeckt zu haben, ne? War das ja so ein Journalisten-Ego-Ding.
Ja, das war Juice. Ich war Juice-Liebling.
Ja, deshalb, du warst so, das war ich so, ne? Der Experten-Liebling, der Presse-Liebling oder eigentlich Juice in allererster Linie und so. Und
ich glaube, 4 war Sido und 5 war Bushido, dann war Casper.
Und warst du mit dieser Rolle immer happy oder extremst frustriert? Wenn ich mir so vorstelle, ich bin der Kritiker-Liebling und der Lieblingsrapper des Lieblingsrappers, aber Spectre stapelt da die Platin-Platten.
Guck mal, ich war noch nie frustriert in meinem Leben, wirklich, weil ich sehr, sehr dankbar bin. Guck mal, wie viele Jahre? Bis immer noch. Musik ist mein Beruf, immer noch. Mhm. Ich muss kein Geld nebenher verdienen, ich brauche keinen Job oder sowas. Gut, ich mache Krypto viel, so nebenher. Hab auch, damit meine Mutter mal sagt, hatte Junge einmal was Vernünftiges im Leben gemacht, habe ich noch BWL studiert. Mhm. Aber im Prinzip, ich lebe, seitdem ich 13 bin, mit 13 habe ich meine erste Platte gemacht, mach ich nur Musik und nichts anderes. Einmal so eine kurze, da gab es noch Wehrdienst, habe ich so Zivildienst gemacht, ja. Aber ansonsten nur Musik. Ey,
also du hast ja auch völlig recht, damit ist auch die richtige Einstellung, dafür dankbar zu sein und so.
Ich bin aber so trotzdem dankbar.
Wär's ja auch nur menschlich, wenn man sich ja denkt, so Digga, ich bin krasser als die alle, ich will meinen Hack. Kann doch nicht sein, dass der Typ, der nicht mal ein Viertel so gut rappt wie ich, weißt du, und steht auch hier auch in der
Juice. Wie Manuelsen gestern gesagt hat auf TikTok, TikTok gehört mir. Wo ist dieser Dings, chinesische Dings? Wo ist, bring mir mein Geld so, ne? ja, nee, das hatte ich wirklich noch nie. So,
Respekt.
Ich bin auch nicht neidisch oder so, Neid ja irgendwie. Es kommt vielleicht auch aus meinem Glauben, ich bin Christ, ich glaube an Jesus Christus so. Das ist, ich gönne jedem seinen Spaß, auch den Kids, die scheiße rappen, ne? Klar sage ich so, musikalisch ist das so lame, aber wenn doch jemand Musik macht und damit Geld verdient, ist doch geil, ich gönne dir alles.
Bist du immer so gläubig gewesen oder kam das während
der Zeit? Das kam mit der Zeit so, ne? Wie gesagt, am Anfang Drogen und so und dann habe ich Jesus Christus wirklich persönlich kennengelernt. Und
wann war das so? Also von welcher Zeit
sprechen wir? Das war so, ja, das war so 98, 99. So. Das war schon da vor. Da bin
ich geboren. Gab es so ein Ereignis?
Ja, geil! Siehst du,
wow, ja. Gab es so ein Ereignis irgendwie?
Ja, es gab mehrere Ereignisse.
Also wenn du
darauf. Ja, das ist vielleicht jetzt ein bisschen zu persönlich, okay, aber es gab super krasse, also ich habe wirklich eine Erleuchtung gehabt und ich habe Gott echt kennengelernt, lebendig kennengelernt und weiß, dass er lebendig ist. Ich bin nicht religiös, ich bin gläubig, das ist ein Riesenunterschied. Religion ist alles tot, Religion ist vom Menschen. Und führt nicht zu Gott.
Organisierte Religion, ne?
Religion ist tot. Also egal, ob es die katholische Kirche ist oder scheißegal was, Religion führt nicht zu Gott. Es führt nur ein lebendiger Glaube.
Und ich glaube, wie würdest du den Unterschied festmachen? Also es gibt ja auch Leute, die glauben fest oder die glauben an Gott und gehen aber trotzdem irgendwie in ihre Kirche.
Nee, die Kirche ist doch wunderbar.
Genau, machen.
Also nicht die katholische Kirche, finde ich nicht geil. Aber ich meine einfach dieses ganze, ich glaube an die Bibel. Ich glaube an jedes Wort, was in der Bibel steht, und ich glaube an Jesus Christus.
Ja.
Aber ich glaube nicht daran, wenn ein Papst mir sagt, ich mach das oder mach das.
Das ist gut, das ist schlecht. Ja?
Und der ist halt nicht fehlbar, wie er sagt. Der Papst, müssen wir uns überlegen, der sagt, ich bin unfehlbar. Ich mache keine Fehler. Ich bin sozusagen kein Mensch. Ich bin der Vertreter Jesu Christi auf der Erde. Das ist eine absolute Sünde. Nenn niemanden Herr außer Gott. Steht in der Bibel. Und er nennt sich, nenn niemand Vater. Und er nennt sich Heiliger Vater und lässt sich den Ring küssen.
Hast du da oft mit deinem künstlerischen Ich auch teilweise so Konflikte?
Ja, und natürlich. Guck mal, ich rap.
Wie hat sich das so geäußert?
Auf meinem ersten Album zum Beispiel, Erste Hilfe, habe ich einen Song, der heißt Jesus. Und da rappe ich genau über diese Reibung. Weißt du, was ich meine? Zwischen einmal, oh geil, auf Tour, Groupies und andererseits aber ein gläubiger Christ und so. Und das ist echt, ich bin halt schon immer transparent gewesen, was das angeht und habe die Leute da immer mit auf die Reise genommen und ganz offen gesagt, wie ich sehe. Und mittlerweile, ich nehme ja auch schon lange keine Drogen mehr und so weiter. Und zurück zu deiner Frage vielleicht, deswegen sehe ich das mit der Legalisierung auch so ein bisschen kritisch. So, ne? Natürlich gibt man sagt ja auch Beschaffungskriminalität und so weiter und so fort. Ich glaube erstens, wenn mehr Leute kiffen.
Glaubst du das, ja?
Ich glaube. Mhm. Ich glaube und ich kann halt aus eigener Erfahrung sagen, dass Kiffen meinen Kopf gefickt hat. Kann ich wirklich sagen. So, ich
bei dir jetzt persönlich.
Es hat damals mit so 20, 21 wirklich, oder 23, keine Ahnung, hat es wirklich Psychosen ausgelöst. Und das hat kein Kokain gemacht, das hat kein Speed gemacht. So, damit bin ich irgendwie klargekommen. Aber Kiffen das andere hat meinen Schädel halt gefickt. Mhm. Und deswegen bin ich natürlich immer so ein bisschen skeptisch. Und guck mal, ich habe mit 15, 16 angefangen zu kiffen.
Mhm.
Da ist dein Gehirn nicht mehr ausgebildet.
Ja, ja.
Wenn ein Erwachsener jetzt sagt, so mit 22, so ich bin erwachsener Mensch, so ich bin nicht mehr in der Pubertät und der ballert sich ein, dann reagiert das Gehirn ganz anders, als wenn du 15, 16 bist. Das hat auch meine Fußballkarriere gekostet, zum Beispiel, Profifußballer werden.
Da wollen wir auch noch drüber kommen.
Ja,
aber an der Stelle sei auch nochmal gesagt, kleiner Disclaimer hier auch an alle unter 26-Jährigen. Karl hat es auch nochmal gesagt, also ab 26 kann man das mal ausprobieren so. Davor wächst das Gehirn noch und dann ist das auf jeden Fall
keine gute
Sache. Aber Alkohol an sich ja eigentlich auch nicht, was dann wiederum immer mein Problem ist, dass ich so das Gefühl habe, Digga, Alkohol ist doch mindestens genauso schlimm und das kannst du halt ab 16 schon legal erwerben, also Bier und so, und ab 18 schon den harten Shit so. Das finde ich halt irgendwo passt nicht zusammen mit dieser.
Könntest du aber auch sagen, dann musst du beides verbieten, ne? Kannst du so oder so rum dann drehen.
Das wäre mir tatsächlich dann lieber.
Aber also ich glaube, Alkohol ist halt nicht diese Psychosen so aus, oder?
Nee, Alkohol ist keine
Psychose. Also natürlich gibt es eine ekelhafte Abhängigkeit und einen richtig schlimmen Schlimm.
Genau, aber dieses Psychosen, dass Leute verrückt werden. Ja. Ne?
Dafür benimmst du dich wieder mehr daneben, was ist dann wieder ein anderer Nachteil.
Weißt wenn du besoffen bist,
meinst du? Ja, natürlich. Nur Kiffen kann dich für immer geistig ruinieren, für immer.
Aber glaubst du, dass mehr Leute kiffen werden, weil es legal wird?
Ich glaube.
Also ich glaube halt, dass die kiffen wollen, dich das so oder so besorgen, weil du kommst dafür nicht in den Knast, wenn du kiffst.
Aber meinst du nicht, dass die Gelegenheit, also guck mal.
Ich glaube, Menschen, die zum Beispiel medizinisch, so Rentner oder sowas, für die dann so Cremes oder was weiß ich.
Schmerztherapie und so.
Dass die dann teilweise zugänglicher
dafür sein. Das ist ja wunderbar, ist so super.
Die werden das annehmen, aber die Leute, die zum Beispiel Freizeitkonsumenten sind in Deutschland, werden jetzt, glaube ich, nicht krass mehr.
Guck mal, ich glaube, also ich bin damals nur durch meinen Umgang an Drogen gekommen. Hätte ich diesen Umgang nicht gepflegt, wäre ich nicht an Drogen gekommen. Und wenn es damals an jedem Bütchen, sagt man in Köln, oder an jedem Späti in Berlin, wenn es da Joints gegeben hätte, Dicker, natürlich hätten wir uns das besorgt. Weißt du, was ich meine? So, also ich glaube schon, dass mehr Leute kiffen werden. Vielleicht widersprechen auch irgendwelche Studien. Also
ich glaube, dass ich würde noch raten, aber das kann ja auch keiner sagen, Spekulation, dass die Vorteile die Nachteile aufwirken, weil dafür hast du ja dann wieder, wie du vorhin meintest, mit dem Strecken und so weiter, ne, dann hast du vielleicht eine bessere Qualität und das ist alles ein bisschen kontrollierter. Plus du hast nicht so dieses Ding, haben wir da letztes Mal hier eigentlich drüber gelabert, dass du so, also du lernst erst so als Kind, ja, Drogen sind böse und so weiter, ne, und dann irgendwann, dann kriegst du mal irgendwann mit 13, 14, 15 Kiffen mit und so weiter und dann merkst du, okay, jetzt nicht jeder, der einen Joint raucht, ist jetzt ein Junkie und endet in der Gosse und so. Wenn dann halt als nächstes jemand Pep oder Teile oder sonst was mitbringt, ist immer die Frage, weißt du? Also ja, du bist das ja dann bei den so, das bei mir führte dann auch schnell die gleichen Leute, mit denen du dann gekifft hast, da waren als nächstes Teile am Start und so weiter. Ja. Und nicht lange später triffst du den ersten, der sich ein Blech raucht. So,
genau, weißt
du?
Kenne ich auch einige.
Das hättest du vielleicht.
Ich habe Freunde dann nicht an mehr, Heroin verloren.
Auch. Ja.
Das sind halt, glaube ich, so die harten Stories, die man dann, oder die einen dann auch vorhin so prägen. So, ich glaube, wenn du in einem Umfeld groß wirst, wo du halt das Ende schon sehen kannst, jeden Tag vor deiner Haustür, hast du einen ganz anderen Umgang damit, wie wenn du jetzt irgendwie, weiß ich, gut bürgerlich auf deinem Dörfchen und dann geht da mal ein Joint rum. Wenn du da, glaube ich, dieses Verhältnis nicht zu hast, ist es, glaube ich, viel, viel schwieriger oder viel schneller ist der Absturz dann sozusagen da, wenn du gar keine Ahnung hast, wo das enden kann. Ja, wenn du jetzt irgendwie aus Berlin kommst oder aus einer Großstadt und jeden Tag irgendwelche Heroinabhängigen siehst und dann irgendwie dich entscheidest zu smoken, hast du, glaube ich, eine gewisse Reife mit dabei, weil du ja weißt, ey, das kann da und dahin führen. So.
Mhm.
Also ja. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Ja, ich weiß, ja auch, aber im Endeffekt, wenn man bei diesem Einstiegsdrogen-Argument und so weiter ist, geht das ja bei den meisten Leuten nicht mit Kiffen los, sondern als erstes raucht irgendjemand Zigaretten, dann wird Alkohol getrunken, dann bist du vielleicht beim Kiffen und so weiter und so fort. Mhm. Also dann ist man wieder bei dem, warum ist eigentlich das eine legal und das andere nicht.
Also bei mir, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, ich habe ja auch früher mit Alkohol angefangen, wie wahrscheinlich jeder, so mit 13, 14 mal so besoffen mit Fläumchen in der Ecke gehangen. Als ich angefangen habe zu kiffen, habe ich so das Mindset, oh, jetzt nehme ich Drogen, hatte ich so im Kopf.
Okay.
Ja, weil es illegal
jetzt
war.
Jetzt nehme ich Drogen.
Und dann denkst du dir vielleicht so, okay, wenn das andere ist auch illegal, ja, whatever. Weißt du? Dann merkst du, musst du ja noch die Unterscheidung hinkriegen und da brauchst du halt echt ein bisschen Wissen und da brauchst du eine Aufklärung dafür, um dann zu wissen, okay, was sind Pilze und was sind Teile und was ist Koks und was ist Heroin. Und
Pilze habe ich zum Glück nie genommen.
Ja. Ja, wenn man keinen Bock auf so psychoaktive Sachen hat, wie ich übrigens auch, genauso wie du.
Ayahuasca.
Kiffen schon keinen Bock hat?
Ja, ja, ich habe mich in Brasilien genommen.
Angeguckt. Hast du genommen?
In Brasilien, ja.
In Brasilien, ja. Ich glaube, da musst du
so eigentlich. Und bist du dem Teufel begegnet?
Nicht dem Teufel, aber positiven Dingen, würde ich sagen.
Ja, aber
nice. Also für, auf mich, also von, aus meiner Perspektive, für mich persönlich.
Vielleicht war es aber der Teufel, der so einen schönen Minirock angezogen
kann
hat.
Kann auch
sein. So geschminkt hat, so.
Glaub ich.
Ich bin voll positiv.
Was geht? Hier Heroin, probier doch mal.
Er will sich gerade deinen Trip so einprogrammieren.
Nee, war, also ich würde schon, also für mich persönlich, es gibt bestimmt auch Menschen, die sind darauf komplett abgeschmiert und für die war das die absolute Horror. Für mich war das mit ich der Schönste, was mir passiert ist. So.
Ah ja, interessant. Also ich finde halt, Ayahuasca ist keine Droge in dem Sinne. Das ist eher so, du spielst mit deinem Menschsein. Ich halte das noch für viel, viel, viel gefährlicher. Ayahuasca ist ja in der Zirbeldrüse, sagt euch ja was, ne? Wo viele sagen, das dritte Auge und so, das ist eine Drüse im Gehirn. Und die schüttet den Stoff nur dreimal in deinem Leben aus. Also einmal, wenn du geboren wirst, wenn du träumst und wenn du stirbst. So. Das ist sozusagen die Schnittstelle zum Spirituellen, zu Gott. Ja. Und durch dieses Ayahuasca wird halt ganz viel von diesem Stoff ausgeschüttet, ne? Und das ist halt echt, da sollte man Respekt vor haben.
Ja, es kann nachhaltig halt vieles verändern, wie du dann durchs Leben gehst. Auch,
ja, ne? Und es berichten halt Leute und daran sieht man, dass das nicht wie LSD ist, wenn du ein LSD, ich habe noch nie LSD genommen, aber was man mir sagt ist, du nimmst LSD und hast halt Flash, aber einen individuellen Flash.
Genau.
Ayahuasca sind vielleicht so, du weißt besser als also ich, 20 Leute zusammen und haben denselben Flash.
Ja, nicht denselben, aber
habe ich auch schon gehört.
Also LSD ist ja quasi eine Optik-Sache und Ayahuasca ist eine Sache nach innen. Also du machst jetzt nicht deine Augen auf und siehst krasse Sachen, sondern das ist alles, du bist in so einem meditativen Zustand und hast so eine eigene Reise und LSD ist ja das nach außen quasi, du siehst, der Baum verändert sich und die Farben werden krass.
Das aber hast du auch gekotzt und sowas?
Ja, ich habe gekotzt, ich habe geheult, alles. Jede Emotion, die der Mensch so durchmacht, habe ich da durchgemacht. Also man hat auch so eine Toterfahrung auf jeden Fall auch so. So eine Art Toterfahrung.
Also ich kann wirklich nur warnen davor. Wenn du es, ne, für dich, wenn das gut ist, alles gut. Nur ich sag, weil ich ein spiritueller Mensch bin und ich auch die unsichtbare Welt kennengelernt habe durch Gott, da werden Tore aufgemacht, alter Schwede.
Das ist schon nicht ohne. Und wenn du das in dem falschen Umfeld mit den falschen Leuten machst, kann ich das richtig an die Wand fahren.
Genau.
Ich hatte natürlich Glück. Ich habe mir auch ehrlich gesagt gar keine Gedanken gemacht. Für mich war das so, ey, die fahren jetzt alle in den Dschungel und wollen trippen. Ich bin 21 in Brasilien. Ich bin dabei. Ich hab mich davor nicht damit auseinandergesetzt.
Ein Freund von mir hat das genommen. Ich sage jetzt den Namen nicht. Mit seiner Freundin zusammen. Und die hatten einen gemeinsamen Film auf Ayahuasca. Die waren in der Pyramide. Ich weiß nicht, ob ich die Story jetzt so richtig erzähle, aber so ungefähr. Die waren in der Pyramide und in der Pyramide war so eine Kammer. Und auf einmal werden die so gerufen, so, hey, jetzt hätte ich fast den Namen gesagt.
Max Peter. Mustermann.
Max Mustermann. Max Mustermann. Komm rein. Max Mustermann. So, und dann sind die rein beide. Und dann
Satan, der in drei erschienen
nicht
wollte.
Satan, sondern es war so ein ägyptischer Gott. Das bedeutet, es war irgendein Name. Ich habe den Namen jetzt vergessen. Nennen wir ihn Akrypsilof. Ramses, der Sonnengott. Irgend so ein ganz verrückter Name. So. Dann sind sie wieder aufgewacht und sind nach Hause und haben diesen Namen gegoogelt. So, und haben den nirgendwo gefunden. Dann irgendwo auf einer kleinen Kackseite haben die den Namen gefunden. Und den Namen gab's. Alter. Ist das krass?
Aber es war wirklich jemand.
Es war wirklich so ein Sonnengott.
Ach du Scheiße.
Alter! Da merkst du doch schon, das ist doch krank, Alter.
Aber
oder, noch wird eine das kleine spirituell Story. Hier. Und ich steig da, wieder ein, wenn ihr bei Fußball ankommt.
Und da war so ein Freund, da war so ein türkischer Freund noch dabei, so ein dritter. Und der ist halt so einfach gestrickt, so, weißt du, so, voila, ja, so ganz einfach gestrickter Mensch. Lieber Kerl, ich liebe den total. Aber so halt sehr simpel, so, ne?
Ja.
Da hat er mir erzählt, die nehmen das und du hast ja gesagt, erst kotzt du und hast so negativen Flash. Und das hört sich jetzt vielleicht gar nicht so witzig an, ich fand es mega witzig. Und die kriegen diesen negativen Flash.
Es ist nicht negativ, ne?
Also als erstes negativ.
Das ist ja eher so ein befreiendes Kotzen.
Ja, aber es ist schon, viele sagen, die gehen durch die Hölle.
Kotzen. Ja, also, ja, okay, in dem Moment ist schon...
Ich glaube, du verklärst die Vergangenheit ein Stück weit.
Ja, wahrscheinlich.
Und dann guckt er die beiden so an in diesem Horrortrip. Und sagt, das sind alles die Kinder des Teufels, Alter. Oh, und die so, what the fuck?
Aber der
what
war auch auf Trip?
Fuck? Der war auch drauf.
Okay.
Der konnte das gar nicht verarbeiten, so, ne? Scheiße. Für den war das einfach zu viel.
Scheiße.
So, du brauchst ja auch ein paar Synapsen, um das irgendwie intellektuell zu einordnen zu können, sag ich mal so.
Aber wie unterscheidet sich dann für dich aber diese Spiritualität? Weil es ist ja auch eine spirituelle Art und Weise mit der geistlichen Spiritualität, weil am Ende des Tages sind die Fragen ja die gleichen.
Das ist die gleiche Spiritualität. Das ist die gleiche Spiritualität. Nur ich sage, alles, was nicht mit Jesus ist, ist automatisch notgedrungen vom Teufel. Das ist der Gegensatz. Also alles, was du ohne Jesus machst, nach meinem Glauben, nicht für euch, ja, will euch nichts erzählen oder so, aber nach meinem Glauben ist alles, was nicht mit Gott ist, ist vom Teufel. Alles.
Aber das ist jetzt theoretisch nichts, was man theoretisch mit Gott machen könnte in der Vorstellung oder in der Lösung?
Nein, das gefällt Gott, glaube ich, nicht. Und das kann ich mir nicht vorstellen.
Glaubst du, wir werden jemals die Antwort auf all diese Fragen herausfinden?
Auf Ayahuasca.
Da safe. Neuer Ausgang safe. Würde ich auch sagen.
Also ich glaube nicht. Also ich habe meine Antwort. Die heißt Gott, Jesus Christus. Und also ich glaube, das sind Dinge, die werden einfach immer verschleiert bleiben.
So, was ja auch für mich persönlich okay ist. Ich muss es nicht unbedingt wissen. Ich glaube, mein Leben ist auch so ganz geil. Ohne diese Information.
Ja. Aber Leute, ich höre so Leute, die Ayahuasca genommen haben, die sagen, okay, ich war so ein ganz sachlicher Mensch und jetzt habe ich verstanden, wow, da gibt es eine spirituelle Welt und die ist so real wie dieser Tisch hier, Alter.
Ja.
Das ist richtig real, das ist richtig da. Das ist keine Spinnerei.
Für viele ist es halt, oft hat man dann so, wenn Leute dann wiederkommen von ihrem Retreat oder sind dann in Indien gewesen, irgendwie ein halbes Jahr und haben sie voll die Erleuchtung gehabt. Viele kommen dann oder auf viele wirken die dann so verrückt nach dem Motto, ey, irgendwas ist da nicht mehr ganz sauber. Aber ich glaube schon, dass wenn du irgendwie eine Erfahrung gemacht hast, so wie du jetzt, dass du gesagt hast, ey, ich habe Gott wirklich erlebt und gemerkt, so, das kann man dir ja nicht absprechen in dem Moment, weil ich weiß es ja nicht. So, und wenn du das für dich so in dem Moment gefühlt hast und das für dich die Wahrheit ist und du damit dadurch ein besserer Mensch geworden bist und ein Mensch geworden bist, der reflektierter durchs Leben geht, ist es doch geil. Am Ende ist es halt auch nur die Antwort, wo habe ich das hergefunden? Ich habe es durch meinen Ayahuasca-Trip bekommen, du hast es durch eine andere Erfahrung bekommen.
Die Frage ist halt noch, was nach dem Tod ist, ne? Und ich glaube daran, dass es Himmel und Hölle gibt, dass du entweder in den Himmel oder in die Hölle gehst. Und das ist eine ganz, ganz wichtige, entscheidende Frage für mich. So, ganz,
aber ganz glaubst wichtig. Du, dass Sachen, die wir hier machen, auf der Erde, die wir selber mit uns machen, dass das entscheidende Faktoren
sind? Nee, nach meinem Glauben ist nur entscheidend, ob du Jesus folgst. Und ob, weil er ans Kreuz gegangen ist, für deine Sünden als Mensch, für das, was du Scheiße baust, ist er als Blutopfer Gottes ans Kreuz gegangen. So,
das es gibt ist also kein Chor-Christentum eigentlich.
Genau, das ist genau, die Idee des richtig. Christentums. Aber nicht die katholische Idee, die ist eine andere, leider. Mhm. Das ist Christentum. So, ne? Und dann kommst du in den Himmel oder in die Hölle. Die Moslems denken schon wieder ganz anders darüber. Die kommen durch Taten, also die haben so eine Waage, je nachdem, wie viel Gutes du tust, wie viel Schlechtes du tust. Und die müssen Angst haben beim Sterben. Alle Moslems, auch, ne? Genau. Ja. Alle Moslems haben Angst vorm Tod. So, ne? Also ein Christ hat natürlich auch menschliche Angst vorm Tod. Mhm. Aber er weiß, wo er hinkommt. Er weiß, dass er bei Gott ist. Und viele sagen dann, ja, aber das ist ja voll die Mogelpackung. Wenn du dann Jesus hast und er ist für deine Sünden gestorben, kannst du ja scheiße leben und so kommst trotzdem. Nee, so ist das nicht. Also Gott lässt sich nicht verarschen. Also du musst dann auch ihm folgen und er verändert dein Herz. Er sagt, er macht aus dem, in der Bibel steht, aus deinem steinernen Herz macht ein lebendiges Herz.
Aber ich habe das natürlich auch schon gehört, sowohl bei den Moslems und als aber auch bei den Christen. Ich denke mir aber, was ist denn, wenn ich jetzt, keine Ahnung, 65 Jahre lang lebe wie der größte Bastard, nur Leute abziehe, nur Leute ficke von links und rechts und auf alles scheiße und dann mit 65 die Erleuchtung bekomme, zu Gott finde und mich für alles schäme, komme ich dann trotzdem in den Himmel.
Kommst du, sogar wenn du ein Massenmörder bist, aber wenn du, wie Paulus, also Paulus in der Bibel ist ja ein ganz, ganz, ganz berühmter Prophet und der hat Christen abgeschlachtet. So in seinem ersten Leben. So, dann hat Gott ihn vom Pferd geworfen, hat ihn 3 Tage geblendet und hat gesagt, warum verfolgst du mich? Und er hat eine Umkehrwendung gemacht und hat Vergebung bei Gott gefunden. So, also Gott vergibt dir alles. Wenn du aus tiefstem Herzen vor Gott trittst und sagst, es tut mir aus tiefstem Herzen leid. So, nicht, ja, ich sterbe jetzt bald, ich mache jetzt so eine Mogelpackung. Ja.
Aber
dann kriegst du von Gott vergeben.
Aber dann denke ich mir auch, also man hat ja auch oft das Phänomen in Amerika teilweise. Ne? Die OGs gehen irgendwie 30 Jahre in den Knast, die finden dann zu Gott, werden dann teilweise Moslems oder Christen und wenden ihr Leben zum Besseren, was ja natürlich eine super schöne Entwicklung ist, erstmal so, ne? Das will ich gar nicht schlecht reden. Aber da habe ich auch oft, also so, ich in meinem Kopf denke mir, okay, ich kann jetzt noch so 30 Jahre Scheiße bauen und dann mich entschuldigen und dann ist alles gut.
Nee, eben nicht. Ich kann mich entschuldigen. Es muss eine wirkliche Veränderung deines Herzens stattfinden, dass du sagst, Alter, was habe ich gemacht? Alter Schwede, was habe ich gemacht? Es geht nicht, dass du Adolf Hitler so in der letzten Stunde sagte, ja, okay, Entschuldigung, es tut mir leid. Das funktioniert nicht, sondern so, okay, das ist Realness. So.
Bringt dich das dazu eigentlich, also hat man da nicht auch so den Reflex, Leute missionieren zu wollen? Weil wenn du sagst, du glaubst an Himmel und Hölle, das heißt, wenn dir Menschen etwas bedeuten, wirst du ja nicht wollen, dass die in der Hölle landen.
Genau.
So, dann würde ich ja schon so eine Verantwortung auch fühlen.
Fühle ich auch.
Weißt du, also du hast so vorhin auch so gesagt, ey Jungs, ihr könnt ja glauben, was ihr wollt und so weiter. Ich will euch jetzt hier nicht irgendwie auf den Sack gehen, aber am Ende des Tages wärst du fast dann so aus der Logik heraus schon fast fahrlässig, wenn du Freunde hast, Familienmitglieder und so weiter, die halt nicht gläubig sind.
Ja.
Und du nicht denen auf den Sack
gehst. Super Gedanke, Bro.
Weißt du? Weil
super Gedanke.
Wenn du weißt, dass ich gleich gegen die Wand fahre, bitte geh mir auf den Sack.
Genau. Ich habe ja auch gerappt. Ich nerve Atheisten am Sterbebett oder sowas, weil es sich lohnt, weil es wichtig ist, weil es wichtig ist. Aber wenn jemand die Botschaft nicht hören will, wenn jemand zu mir sagt, ey, Alter, lass mich in Ruhe damit, dann steht auch in der Bibel, klopft euch den Staub von den Füßen, geht zum nächsten Haus. Also das heißt, ich bedränge niemanden mit Gott, weil Gott will nicht, dass du durch Zwang zu ihm findest oder durch Angst. Will
die Geschichte der christlichen Missionierung der Welt ist jetzt nicht auch nicht gerade eine positive, ne? In der Kolonialzeit und so weiter war das so, wie die Europäer halt versucht haben, sich die Welt zu unterwerfen.
Ja, ne? Aber das waren ja auch wieder, mit dem Glauben. Genau, aber das waren ja auch viele so, also auch die Kreuzritter, dieses Mittelalter und die katholische Kirche und so, das waren meiner Meinung nach keine Christen. So, ne?
Die haben es dann ausgenutzt wahrscheinlich.
Genau, aus politischen Gründen oder wie auch immer.
Was ich mich jetzt nochmal frage, ist, was ist denn andersrum das Beispiel? Super netter Mensch, der geht sein Leben lang gerade durchs Leben, hilft, hat so vielen Leuten geholfen, ist vielleicht sogar Arzt, hat Menschen das Leben gerettet, jahrelang. Denkt sich aber, ey, guck mal, ich persönlich glaube jetzt nicht daran, ich versuche irgendwie für mich, für mein Wertverhältnis einfach gut durchs Leben zu gehen.
Ich verstehe voll, was du sagst,
Bruder. Was ist mit den Leuten
theoretisch? Aber
Das ist doch dann nicht fair, aber eigentlich.
Aber es geht nicht um unsere Gerechtigkeit, die wir denken, sondern was wirklich ist. Und wir sind alle schuldig. Du gehst davon aus, du bist unschuldig als Mensch, du bist ein guter Mensch. Nein, wir sind alle schlecht. Jeder Mensch ab dem Zeitpunkt, wo er geboren hat, ist schlecht. Ein kleines Baby nimmt dem anderen Baby das Spielzeug weg und schlägt. Nein, das ist meins. Egoismus. Egoismus, das ist in uns allen. Das heißt, wir sind alle gefallen, Adam und Eva. Ja? Mhm. Gott hat gesagt, iss nicht von diesem Baum.
Die Erbsünde.
Erbsünde.
Aber ist das nicht irgendwie auch so ein...
Aber warte, ganz kurz.
Stellt man sich da nicht irgendwie so einen narzisstischen Gott vor?
Es kann ja sein, dass dir dieser Gott nicht gefällt oder wenn ein Gott eifersüchtig ist und diese ganzen Dawkins-Argumente und so, ne?
Gott
kann
so ja vorstellen, sein, dass er die ultimative Weisheit ist und deshalb, wenn
also, ja, aber weißt auch
du, warum ist das dann der genau, entscheidende Punkt? Ob,
weil er heilig ist, das heißt, er kann sich nicht mischen mit Schlechtem, er kann nicht den Ansatz an Schlechtem sich mischen, das ist also wie so gut und schlecht, stellst du dir vor, das kann sich nicht mischen, in dem Moment, Professor Dr. Dürr hat gesagt, Materie ist geronnener Geist. Wenn sich gut und schlecht mischt, entsteht von mir aus Materie, jetzt so philosophisch gesprochen. Ja? Und wenn Gott sich nicht mischen kann mit schlecht, ist er auch die pure Liebe. Ja? Und die pure Liebe ist auch dann Eifersucht. Er will, dass ein ganz krasses Gesetz Gottes ist, habe keine anderen Götter neben mir. So, also es ist wirklich ein exklusiver Anspruch, den er hat.
Das ist das, was sich jede Religion sozusagen mäßig teilt, glaube ich, ne?
Also Monotheismus, ja. Es gibt ja auch andere Modelle, ne? Mhm. Und was jetzt bin ich vom.
Ist natürlich auch was wieder mit dem, so ähnlich wie mit dem Missionieren, natürlich eine der Idee von so einer pluralistischen Gesellschaft, wo man halt sagt, okay, jeder kann auf seine Art und Weise leben, ein
kann
Stück
weit
entgegensteht,
kann
weil
du
gleichzeitig
ja,
an Gott ja, glaubst, der aber natürlich
genau,
nicht
Exklusivität,
ein Pluralismus ja, gut.
Aber heißt, ich nehme ja niemandem seine Freiheit. Wenn jemand sagt, er will so leben, bin ich ja der Letzte, der sagt, ey, ich zwinge dich zu irgendwas oder so. Das ist ja ein schlechter, also als Christ ist immer die Liebe. Also es ist nichts wert, wenn du die Liebe nicht hast. Nichts ist irgendwas wert. Die Weise ist, ja?
Worauf ich noch hinauskommen wollte, um vielleicht nochmal die Kurve zum Ende zur Musik zu bekommen, weil auch, wo du den Christian Content auch auf deinem Bizeps tätowiert hast. Ja. Inwiefern findet sich sowas in deiner Musik dann eigentlich auch? Weil ich würde mir dann auch denken, wenn ich das glaube und dann ja auch eigentlich ist schon fast so gesehen unterlassene Hilfeleistung wäre, wenn ich nicht versuche, Leute auch von dem zu überzeugen, weil ich denen ja damit was Gutes tue, müsstest du da nicht auch dein Sprachrohr der Musik dafür nutzen?
Absolut, mache ich auch. Ich habe jetzt auf dem neuen Album einen Song wieder. Ich hatte auf dem letzten Album auch einen Song, der Schmerzableiter heißt, mit Damir.
Sehr stark.
Ja, wo ich auch drüber rede, wie Gott mir hilft und wie er mich durchs Leid trägt auch und wie er die einzige Hoffnung im Leben ist. Und warum ich nicht nur Gospel-Rap mache oder nicht nur Anbetungsrap, sag ich mal, weil ich ganz großen Respekt davor habe. Ich hab auch riesen Respekt davor, Prediger zu sein oder sowas, weil ich so viel Scheiße noch in meinem Leben habe und so viele Dinge, die ich erst mit mir ins Reine bringen will. Und in dem Moment, wo ich nicht mehr als Rapper, der Christ ist, gelte, sondern als christlicher Rapper, empfinde ich so eine Verantwortung, dass ich erstmal meine Scheiße klären muss. So. Vielleicht ist das ja irgendwann so, dass ich sage, ich mache jetzt nur noch für Gott Musik. Zum Beispiel Sugar hat mich angerufen.
Mhm. Ne? Bei ihm hat er auch krass,
das genau,
auch krass.
Der hat mich angerufen, ob ich nicht Lust habe, mit ihm so Musik für Jesus zu machen und so. Und er, glaube ich, macht gerade so eine Entwicklung, dass er, glaube ich, nur noch sowas machen will. Und wunderbar, finde ich total geil. Aber ich bin noch nicht ready dafür. Ich bin noch nicht ready.
Kennt ihr anmaßend vor dann, oder was?
Ich will real sein. Ich will real sein. Ich will, wenn ich das mache, auch Vorbild sein. Weil wie sieht das aus, Alter? Du giltst als der christliche Rapper und baust irgendeine komische Scheiße. Und ich baue noch relativ oft Scheiße. So. Weißt du, was ich meine? Da will ich erstmal so, was ich ganz schlimm finde, ist Scheinheiligkeit. So. Das finde ich Horror. Wenn jemand so, ne, so einem was vormacht, ich bin so und führt er mein dreckiges Leben. Also nicht, dass ich ein dreckiges Leben führen würde oder sowas. Ich bin
zum Beispiel noch aber nie. Aber halt eben einfach nur nicht perfekt.
Du kannst ja auch als Mensch nicht perfekt sein. Das will ich gar nicht sagen. Ja. Aber ich habe einen riesen Respekt davor, als der christliche Rapper jetzt oder sowas zu gelten.
Darf ich dich noch? Ich habe eine Frage, auch weil mich das selber auch sehr beschäftigt und betrifft. Ich bin auch in eine evangelische Familie eingeboren. Mhm. Ich bin getauft. Ich würde auch sagen, dass ich ein gläubiger Mensch bin. Ich habe nur irgendwann in meinem Leben, irgendwann mit der Pubertät kam das, dass ich natürlich auch Sachen hinterfragt habe und sowas.
Ja.
Und dann oft in den Konflikt gekommen bin zwischen der Religion, Christentum an sich und dann auch viel mit meiner Identität als schwarze Person und dieses Missionieren in Afrika und was das so mit sich gebracht hat.
Die erste Bibel wurde in Äthiopien. Also,
ja, genau.
Das ist ja auch, stimmt gar nicht.
Darauf wollte ich jetzt gerade weiter drauf eingehen. Und oft hat mir das immer so ein bisschen so den Weg versperrt, dieses Denken.
Interessant.
Ey, irgendwie sind die Menschen ja auch vor tausend von Jahren dahin gekommen und dann ist so viel Scheiße passiert auf diesem Kontinent, weil diese Leute dahin gekommen
sind
und dieses Buch mitgebracht haben.
Weil es Menschen sind. Es hat nichts mit dem Buch oder Gott zu tun, sondern der Mensch baut so viel Scheiße, Alter. Das ist immer nur der Mensch, der die Kacke baut. Hätten die gelebt, was Jesus gesagt hat, hätten die das nicht so gemacht.
Aber da eine Sache, das, da habe ich mich immer mit meinem Vater auch früher drüber unterhalten, als es um dieses Glaubensthema ging. Der hat dann immer gesagt, so, wenn es einen Gott gäbe, dann würde nicht so viel Scheiße auf der Welt passieren.
Theodizee. Was ist das Argument? Die Frage nach Theodizee heißt das.
So, warum lässt er das zu?
Warum sterben
verhungern
Kinder in Afrika?
Warum hat sich das zumindest mit der Zeit ins Positive entwickelt?
Weil,
weißt du, man hat ja das Gefühl, es wird nicht besser, es kommen auch immer neue schlimme Sachen.
Genau, weil wir ein falsches Bild davon haben, wer wir sind und wo wir sind. Die Welt ist eine gefallene Welt, ist eine schlechte Welt. Ist die, der Teufel hat hier Macht. Das ist sozusagen, wir sind ja sozusagen aus dem Garten Eden vertrieben worden, weil wir Scheiße gebaut haben. Der Anspruch, hier müsste alles gut sein, ist falsch. Mhm. Der Teufel hat dir Einfluss, der Teufel lügt dich an, der Teufel macht ganz vieles. Ja.
Aber können wir den Teufel nicht auch besiegen irgendwie?
Ja, wenn wir Jesus finden, haben wir den Tod sogar besiegt. Haben wir ewiges Leben, wir leben für immer. Du siehst deine Mutter wieder, du siehst deine Oma wieder.
Ich habe es mir immer so erklärt, dass als ich im Gegenteil zu heute noch mich als gläubigen Menschen so bezeichnet habe und das so gefühlt habe, dass dem Menschen halt gleichzeitig Freiheit eingeräumt wurde.
Mhm, genau.
Das
die Begründung. Genau, Freiheit ist zwischen gut und
sehr gut. Das C-Problem ist ja auf der einen Seite, Gott ist gut und Gott ist allmächtig. Ja, genau. Dann müsste doch 1 plus 1 gleich 2 die Welt gut sein, ist sie aber nicht. Entweder glaubst du dann vielleicht an den Teufel, wobei super, der auch die Allmacht ja auch einschränken würde. Also das ist eigentlich auch noch keine Lösung.
Ja.
So, keine Ahnung.
Genau, wir haben die Freiheit zwischen Gut und Böse zu entscheiden. Ich kann mich entscheiden, ich steche dich ab oder nicht.
Das ist
ein sehr großes Vertrauensgeschenk.
Genau. Und das Argument, dein Argument von deinem Vater wäre, Gott würde in dem Moment, wo ich zusteche, das Messer zu Plastik machen. So, das wäre das Argument. Und wir sind frei. Gott zwingt niemanden zu ihm zu kommen, zwingt auch nicht gut zu sein, sondern das ist ja genau, was er erwartet. Und deswegen ist ja auch das Konzept Glaube scheinbar für Gott so wichtig. Glaube selbst. Ne? Ich glaube, ich vertraue. Mhm. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht beweisen, aber ich vertraue. Das ist sowas wie ein Urinstinkt. Das ist sowas, erinnere dich mal zurück an den Zeitpunkt, bevor die Spermie deines Vaters die Eizelle deiner Mutter getroffen. Versuch dich mal davor dran zu erinnern. Mhm. Das geht nicht mit dem Gehirn, das geht nur mit einem Vertrauen, Glaube. Ich kann jetzt nur noch kryptisch reden, leider, weil nur die Sprache irgendwann ausgeht für solche Konzepte. Ich versuche dir nur sowas zu sagen, wie Instinkt. Mhm. So. Wo komme ich denn her? Erinnerst du dich oder erinnerst du dich nicht? Ich bin dein Papa, erinnerst du dich? Ja oder nein? So, ne? Mhm. Und das ist, also mit der Freiheit ist ein sehr, sehr gutes, sehr, sehr gutes Argument.
Ja. Oh, crazy Themen heute auf jeden Fall.
Oder auch der Haupt, wie hieß dieser Hauptsatanist nochmal? Nicht Aleister Crowley, sondern der andere, der die satanistische Bibel geschrieben hat?
Oh, weiß nicht. Ich wusste nicht mal, dass es eine gibt, ehrlich gesagt.
Ich habe nur Christentum in der Schule.
Aber warte mal, gibt es die so auch zu kaufen einfach?
Ich weiß nicht, ob die kaufen, aber ich denke schon. Also,
meinst du, die lesen einfach nur aus Interesse? Weil oder ist das in der Welt dann auch? Also, was heißt
nee, ich könnte mir das schon durchlesen, aber so die Grundsachen weiß ich. Also der Grundgedanke aller Satanisten ist, mach, was du willst. Also, do what they will. Das hat auch Jay-Z diesen Pulli angehabt mal. Das ist Aleister Crowley allerdings. Und das heißt, mach, was du willst. Also, ich stech dich ab, ich habe Sex mit Tieren, ich mach, was ich will. So, ne?
Aber also, das ist der Grundgedanke von den Satanisten. Aber dann frage ich mich, was ist sozusagen das übergeordnete Ziel dann? Einfach ein Chaos?
Die sagen, das ist die Freiheit, sagen die. Das ist die Freiheit. Weißt du, das ist denen ihr Begriff von Freiheit.
Aber es ist eine sehr primitive Freiheit, also finde ich persönlich.
Ist auch böse, weil du halt auch die Freiheit des anderen einschränkst, wenn du jemanden. Das ist
eine egoistische Freiheit, sorry.
Egoismus. Primitiv Egoismus, war das dumme Wort, genau. Dieses Ich-zentriert. Deswegen sagt Jesus, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich soll dich mehr lieben oder genauso lieben, wie ich mich liebe. So. Mhm. Das ist ja das Radikale eigentlich. Bete für deine Feinde, hat er gesagt. Mhm. Ne? Und deswegen ist auch immer, wenn ich so jetzt nochmal so ein in Rap oder irgendwie zurückzukommen, deswegen finde ich auch immer so krass, ich gucke so ganz, so sehr viel, ich bin so ziemlich TikTok-süchtig geworden, so, ne?
Ja,
ich gucke viel TikTok. So.
Scheiße, Bro, wir müssen davon wegkommen.
Ich sehe dann immer, also ich habe ganz viele Moslems, Brüder, Nisa ist ein ganz gläubiger Moslem, ich liebe den Bruder, nicht, dass das jetzt falsch verstanden wird, aber ich sehe so ganz viele, die Allah sagen in einem Satz und 2 Minuten später wünschen die dem anderen den Tod und sowas, ne? Oder schwören auf Allah und lügen dann oder so, ne? Also wo ich mir so denke, so, okay, aber das meine ich mit Vorbildfunktion. Deswegen will ich nicht so als der Christenrapper und baue dann Scheiße. Und ich finde, das wird so inflationär damit umgegangen. So, das ist so ein
Fühlig. Das ist ja im Christentum auch nicht unbedingt anders. Ne?
Also
aber du hast ja auch die Religion auch schon genug kritisiert.
Oder ja, klar, ne? Aber
um vielleicht eine kleine Brücke von Religion zur Politik zu schlagen, wie verhandelst du oder wie gehst du dann mit dem innerlichen Konflikt jetzt bei dir um, wenn du sagst, okay, das sind sozusagen die Werte, Liebe den Nächsten wie dich selber, whatever, wie gehst du dann mit Sachen um, wie vor allem in Deutschland jetzt, wir beide als schwarze Person mit Rassismus oder sowas, wenn dir das dein Gegenüber dich einfach wie ein Stück Scheiße behandelt,
genau,
und dir die Menschlichkeit abspricht
und das,
oder was auch
sehr immer. Sehr gut, deswegen sage ich dir, dass ich noch nicht ready bin, weil ich oft die Nerven verliere bei sowas.
Ich genauso. Und ich finde aber auch, dass mir das zusteht am Ende des Tages. Also wenn ich deswegen jetzt am Ende in die Hölle komme,
guck mal,
dann gehe ich gerne.
Es steht ja auch im Alten Testament steht ja auch Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und Jesus hat auch gesagt, das Alte Testament steht auch noch. Also, ne? Du kannst nur durch Jesus den besseren, den schickeren, den stylischeren, den liebevolleren Weg wählen. Mhm. Aber wenn du dich wehrst, Auge um Auge, hast du jetzt laut der Bibel nichts falsch gemacht. So.
Das ist nämlich die Frage, weil nur das zweite Wange hinhalten.
Aber widerspricht das nicht Jesus?
Und nee, Leben? Überhaupt nicht. Sondern es gibt ja einmal die Gesetzhaftigkeit, woran sich die Juden halten. Also du hast Gesetz, aber du bist nicht frei. Wir haben die Freiheit durch Jesus bekommen. Er sagt, ich aber sage euch, hat er ganz oft gesagt, ne? Mach's doch lieber so. Liebe deinen Nächsten, halte die andere Wange hin. So. Ich hoffe, guck mal, ganz wichtig ist, ich hoffe, Gott ist mit mir gerade, dass ich keine Scheiße. Vielleicht gibt es Theologen gerade, die sagen, was labert der für eine Scheiße? Deswegen meine ich bin ganz vorsichtig, was ich sage. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Weil vielleicht labere ich auch gerade Scheiße. Ich will jetzt nicht als, ne?
Ja.
Verstehst du, was ich meine? Ja, aber das meine ich. Ich verliere auch, mir ist letztens erst sowas wieder passiert im Edeka, da wo ich wohne, mit Nisa. Nisa Comedy war auch dabei. Wo es auch so eine Situation, ich werde jetzt nicht ausführen, die Situation, wo ich auch die Nerven verloren habe. Und im Nachhinein hätte ich mich gerne anders verhalten. So. Weißt du, was ich meine?
Aber ich verstehe das voll so, ne? Aber ich finde, das ist ja auch eine wichtige Sache, Menschen auf Sachen aufmerksam zu machen, wenn es einen betrifft. So. Also weißt du, wenn du jetzt in einem Raum sitzt voller Leute, die es vielleicht nicht besser wissen, eine Sprache an den Tag legen, ist es meine Verantwortung zu sagen, ey, hör mal zu, das geht nicht klar. Mhm. A, wenn du den Personen sogar noch kennst, sogar noch wichtiger, weil dann geht der vielleicht raus, redet so weiter und kriegt dann auf einmal von anderen Leuten voll in die Fresse. Du hättest es verhindern können, du hättest ihm darauf aufmerksam machen können. Jetzt kann man auch sagen, ey, ich bin kein Teacher, I don't give a fuck, so, das musst du selber irgendwie für dich raffen können.
Ja.
Dieser Konflikt, der wird ja nicht weggehen und der wird ja uns ein Leben lang wahrscheinlich begleiten, so wie es aussieht. Das ist halt so auch eine Sache.
Ich habe halt das Gefühl, ne, ihr könnt noch nicht so reagieren, wie es eigentlich sein sollte, aber ihr könnt halt was dafür tun, dass beispielsweise eure Kinder es dann in Zukunft vielleicht leichter haben und vielleicht schon eher auf Menschen treffen, die dann irgendwie toleranter sind und einem so begegnen, dass es leichter möglich ist, halt auch Nächstenliebe zu zeigen, vielleicht, ne? Also vielleicht darf man auch nicht zu weit denken, so, ne? Dass man denkt, erstmal so einen kleinen Schritt gehen, so. Mhm. Ich kann das selber leider nicht mehr erleben, so als Mensch. Aber zumindest so die Generation nach mir hat es dann auf jeden Fall schon mal wesentlich einfacher. Ne? Mhm. Weil ich glaube, so ein Rassismus-Ding, das wird sich in dieser und auch in der nächsten Generation nicht so einfach lösen.
Findet ihr, dass Rassismus mehr geworden ist, gleich geblieben ist, weniger geworden
ist? Ich finde, es ist nicht weniger geworden, es ist auch nicht mehr geworden.
Schwierig. Durch die Medien natürlich hast du auch oftmals das Gefühl, ne, gerade wenn du über TikTok sprichst, so wenn du da irgendwie den falschen Algorithmus erwischst, sage ich jetzt mal, ne, hast du schon das Gefühl, es gibt irgendwie nur noch so Hass und Rassismus
also,
und so.
Anders geworden, ne? Würde ich auch sagen. Also vielleicht, teilweise gibt es jetzt auch ein größeres Bewusstsein für manche Sachen, ja, oder was sich langsam erst so ein bisschen durchsetzt, dass manche Sachen halt einfach eine rassistische Denkweise ist, dass die Gesellschaft rassistisch strukturiert ist und so weiter, was man vorher vielleicht gar nicht so, vorher dachte man noch so, Rassismus ist, wenn du sagst, ja, die von da und da kommen, sind scheiße und die sind schlechter als die. Das ist Rassismus, alles andere ist kein Rassismus. Mhm. Heute hat man, glaube ich, ein bisschen mehr verstanden, dass das nicht alles ist, sondern dass, ne, die Gesellschaft auf unter anderem auf rassistischen Denkmustern aufgebaut ist, unsere Gesellschaft, und dass das und die westliche Gesellschaft, und dass das tief verankert ist und so weiter. Und du hast aber gleichzeitig, wenn du so ein größeres Bewusstsein und vielleicht eine Aufklärung dahin hast, eine Gegenreaktion von Leuten, die sagen, willst du jetzt etwa sagen, ich bin ein Nazi, nur weil ich das N-Wort benutze, oder nur weil ich darauf hinweise, dass natürlich der Aborigine doch anders aussieht als der Schwede und so weiter. Weißt du? Und die dann sagen, ich möchte aber einfach so einen konservativen Reflex heraus, weißt du, dagegen. Deshalb hat man vielleicht ein offeneres Gegeneinander. Mhm. Wobei man auch da, ist das jetzt mehr geworden, Alter, früher in den 90er Jahren, hattest du auch, ne, in diesen, wie nennt man das mal, die Baseballschlägerjahre und so weiter. Mhm. Ich glaube, du hast die ganze Zeit in Deutschland relativ konstant 20-30% Nazis. So. Und wahrscheinlich nicht nur in Deutschland.
Mhm. Mhm. Es ist subtiler geworden, finde ich.
Es ist subtiler geworden, es ist viel. Also durch Social Media und sowas, ne, ich muss auch sagen, so Leute, so Parteien wie die AfD, die ja so Social Media einfach im Schwitzkasten haben, muss man einfach sagen.
Ja, die ist leider so.
Ganz genau, wie die Jugend erreichen. Die wissen ganz genau, mit was für Punkten die Leute triggern können, mit was für Ausschnitten. Und die machen das leider Gottes unfassbar gut so.
Wusstet ihr, dass viele Türken und Italiener AfD wählen?
Ja, ja, genau. Und das ist auch nochmal so eine neue Dimension, die das genommen hat.
Habt ihr mal einen getroffen?
Ja, ich kenne Leute aus meinem Umfeld, die sagen...
Leute, also Ausländer, die offen sagen, ich will die AfD und ich bin auch eher rechts, als dass ich links bin.
Aber was ist die Argumentation dahinter?
Weil also ich habe das auch mal gelesen, dass das eigentlich so sei. Weil diese konservativen Werte viel mit so konservativen, traditionellen Werten einfach einhergehen.
Das stimmt. Also
viele
das
wählen ja gemeinsamer Feind.
Aber jetzt hast du ja zusätzlich nicht nur, dass die vielleicht deine konservativen und auch deine rassistischen Werte teilweise teilen, aber die sind ja zusätzlich noch rassistisch gegen dich.
Also, aber das sagen ja, also die AfD macht das ja auch gut und viele sagen ja, ey, der ist einfach für das Deutschsein. Ich und bin stolzer Kongolese. Ich bin auch fürs Kongolese-Sein. Ich verstehe ihn. Und ich weiß auch, was er damit sagen will.
Aber
heißt für mich auch nicht, dass er mich aus diesem Land jetzt rauskriegt, wenn die an der Macht sind.
Aber wollen die. Also ist ja deren Ziel Remigration. Also Deportation von Menschen, die entweder ihrem Weltbild oder...
Also mir ist so dieser Nationalismus total fremd. Auch wenn ich so übertriebene, was weiß ich, albanische Leute oder so, bei aller Liebe, Respekt, ne? Also ich will jetzt nicht... böse Mann oder was weiß ich, aber mir ist das so fremd, wenn man so die Flagge und das ist. Natürlich hat das auch so, ne, ich verstehe das ja auch, teilweise hat das bestimmt so eine Funktion, wir sind vielleicht ein kleines Land und haben viel durchgemacht und halten zusammen, verstehe ich schon, aber dieses übertriebene, nationalistische,
ist mir fremd. Also ich finde ein Verständnis für eine Sache, finde ich wichtig, also ich finde es für mich als Junge, der irgendwie Wurzeln hat in Afrika, finde ich es wichtig zu wissen, woher ich komme und was
das alles mit sich bringt, genau,
was die Geschichte davon ist.
Ist ja wunderbar.
Aber ich würde mich jetzt nicht hier hinstellen und mit Tattoo und sagen, ey, das Krasseste, alles andere unter also meine Schuhe, ne? So gefühlt.
Du kannst dich auch freuen, wenn die Nationalmannschaft gewinnt, freu dich doch, geil. Ja,
kein Problem. Ich finde, der Unterschied ist so, wo ich ein Problem mit habe, ist, also ich interessiere mich sehr für Kulturen, ich liebe Kulturen, feiere das, ziehe mir das rein und so weiter und so fort, aber das Problem am Nationalismus ist die Abstammungslehre, die immer damit drinsteckt. Weil das hat ja nicht nur eine kulturellen Dimension, sondern immer auch diese
angebliche,
genetische Blut-Dings. So, ne? So diese Abstammungslehre. Und du gehörst dazu, so, und dann werden halt Menschenrassen konstruiert und so weiter und damit habe ich halt eher ein Problem. Dann ist plötzlich keine Ahnung, sind Holländer halt was anderes als Leute aus dem Ruhrgebiet, obwohl die eigentlich nur 50 Minuten mit dem Auto auseinanderleben und gleich aussehen, aber weißt du, und selbst wenn sie nicht gleich aussehen würden, also das ist eher mein
Problem dabei. Punkt.
Das heißt nicht, dass man sagen müsste, dass die verschiedenen Kulturen alle abgeschafft werden müssen oder so. Weißt du? Oder dass ich das nicht spannend oder das auch geil finde, nach Sizilien zu kommen und sizilianische Kultur. Pflegt die sizilianische
Kultur. Geiles Essen.
Ist doch Hammer. Ja, aber das heißt ja nicht, dass du keinen reinlassen kannst, der anders aussieht. Das heißt dann, vielleicht ist der größte Sizilianer schwarz. Kann doch auch sein. Das hat nichts mit fucking Abstammung zu tun.
Richtig. Weißt du? So der so vom Fühlen her einfach ist.
Und ich verstehe es halt auch einfach nicht. Da habe ich mir gestern auch noch mal Gedanken drüber gemacht. Wenn du jetzt in ein Pflegeheim reingehst, das gesamte Pflegepersonal sind Menschen mit Migrationshintergrund. Was wäre, wenn diese Menschen nicht in diesem Land wären? So, wir haben immer noch ein Problem, obwohl diese Leute da sind und in der Pflege am Start sind. So. Ja. Aber wie selbstzerstörerisch kann man denn drauf sein, weißt du, dass man solche Leute, die diesen Job machen, für viel zu wenig Geld, dass man
also ich glaube, wir haben ein riesen, mit denen so. Absolut, wir haben ein riesengroßes Empathieproblem.
Ja, das auch.
Die Leute können sich einfach nicht rein. Also wie kann ich, wenn jemand, aus welchen Gründen auch immer, behaupte ich, sich in ein Schlauchboot setzt, vielleicht sogar mit seiner Familie, und wie kann ich keine Empathie mit dem Menschen? Und
vor allen Dingen sein ganzes, was er bis dahin sich aufgebaut hat, zurücklässt.
Sein Leben riskiert.
Du zahlst richtig viel Geld dafür, dass du dein Leben aufs Maximalste riskierst, um eine bessere Zukunft anzustreben, die wir alle verdient haben. Also,
und jeder würde es ist ja nicht nur, dass es den Leuten egal ist, sondern es ist ja das System von der EU gerade und das, wo viele noch mehr von wollen, Menschen mit Absicht sterben zu lassen als Abschreckung für andere.
Das ist ja die Idee. Wir würden es ja nicht anders machen, wenn es uns hier scheiße gehen würde, als ob ich nicht es riskieren würde, irgendwo hinzugehen, wo es mir besser gehen könnte. Auch nur wenn es die Theorie ist.
Ist ja auch nicht so, als wäre in Deutschland noch nie geflohen. Ne? Meine ganze Familie sind geflohen nach dem Krieg. So, also das
haben wir heute noch gepostet, die Line. Ganz kurz wollte ich noch sagen, weil ich gerade dran gedacht habe, hier von Tarek KIZ. Denkt ihr, die Flüchtlinge sind in Partyboote gestiegen?
Geile Line,
Mit dem großen Traum im Park mit Drogen.
Das denke ich mir halt auch so.
Also wirklich an der Stelle nochmal Shoutout.
Ja, also und ich glaube aber auch
gutes zum Thema von Tarek KIZ. AfD,
glaubst du denn, also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, da sind ja nicht alle komplett hohl in dem Verein so, dass die wirklich davon ausgehen, dass das funktioniert? Also mit der Ausländer abschieben und
die haben bestimmt irgendwas sich dafür konstruiert, was die.
Also glaubst du jetzt, der Italiener, der seit 30 Jahren sein Familienrestaurant hat, dass er da einfach weggeht?
Aber es haben doch die Nazis auch versucht. Die haben dann geguckt, musstest die arische Abstammung plötzlich nachweisen auf so und so viele Generationen. Dann versuchen die da,
weißt du? Aber ich glaube, bei Nazis war damals ein bisschen anders.
Da hatten die
ein Feindbild. Dazu ein Feindbild. Heute sind wir 20 verschiedene Nationen.
Aber war ja da eigentlich auch schon so, weißt du? Also wenn du dann noch weiter zurückgehst, dann hast du ja auch eine Menge Völkerwanderung schon in Europa gehabt und die wollten halt dieses Bild konstruieren von dem Germanen im Wald bis zum Arier heute, der angeblich nie irgendwelchen anders getroffen hat.
Ja, aber ich glaube, damals war die Gewichtung noch anders. Ich glaube, dann hast du so die eine Ethnie, die nicht passt, oder die eine Gruppe von Menschen, die nicht passt. Aber es sind ja so viele Leute mittlerweile. Das
ist noch schwerer geworden.
Das denke ich halt
das
so.
Gute also von ist, der Manpower. Wenn mehr durch die Gegend bumsen, wird sich das Problem rauswachsen.
Ja,
ja. Man, das,
ja, man muss ja einfach aufgeben. Ich glaube, es ist eher so ein politisches Problem auch, ne? Weil irgendwie finde ich so, das Konstrukt Europa funktioniert nicht so richtig. Weil wie kann es sein, dass Ungarn zum Beispiel sagen, die nehmen niemanden auf. So, weißt du, was ich meine? Wie kann das sein? Also jetzt mal in den Raum geworfen.
Gesetzlich meinst du jetzt oder moralisch?
War das gesetzlich.
Das? Weil du da auch ein relativ groß, ja, weil du ein relativ, ich wollte schon sagen, so ein Pluralismus da drin halt innerhalb von der EU hast, aber ich glaube auch, die EU müsste sich mehr als eine Wertegemeinschaft verstehen und halt eben sagen, okay, wir machen hier so einen Club und das ist halt das Ding, wer nicht mitmachen will, muss nicht mitmachen, aber das sind unsere gemeinsamen Werte. So. Ja. Und das ist oft halt eher eine Interessengemeinschaft, die sich halt zusammentut, um gemeinsam stärker als die anderen zu sein und auf die Werte im Zweifelsfall halt auch scheißt, was ein Riesenproblem ist, weil das ist wieder dieses, weil du dann schnell, du hast vorhin von Scheinheiligkeit gesprochen, weißt du, weil man dem Westen und auch Europa halt dann halt leider sehr oft zu Recht Scheinheiligkeit vorwerfen kann und daraus dann wieder konstruieren kann, ich habe heute Morgen noch gelesen, es gab in den letzten 30 Jahren nie so wenig demokratische Staaten auf der Welt wie jetzt gerade. Ne, weil autoritäre Staaten werden immer mehr und werden immer stärker und so weiter. Und da kannst du halt dann schnell sagen, ja, aber guck doch mal, was haben die USA da gemacht, was hat Europa da gemacht und so weiter. Weißt du, man müsste seine eigenen, wenn man seine eigenen Werte wirklich leben würde und glaubhafter leben würde und sich selbst den eigenen Regeln unterwerfen würde, anstatt die immer zur Seite zu packen, wenn sie einem gerade nicht passen, dann hätte man eine größere Chance gehabt, die eigentlich guten Ideen der letzten 50 Jahre vielleicht auch irgendwie etabliert zu bekommen.
Preach
was Weltpolitik
it, preach it, brother. Ja.
Ich bin sehr gespannt, wie sich diese Entwicklung fühlen wird. Ich habe ja auch oft einen inneren Konflikt, vor allem was in Deutschland so dieses Fascho-Ding angeht. Ich komme aus dem Osten und ich kenne diesen Diskurs schon mein ganzes Leben lang und ich bin auch mein ganzes Leben lang damit konfrontiert worden. Und oft habe ich aber auch natürlich alle Nazis in die Fresse hauen auf der einen Seite. Dann denke ich mir aber, ey, ich kenne diesen einen Typ. Ich bin mit dem im Kindergarten gewesen. Seine Mutter, starke Alkoholikerin, der Vater, der übelste Bastard, sein Leben lang nur Scheiße gefressen. Jetzt hat er irgendwie drei Jungs getroffen, die ihn einfach Liebe geben.
Geil.
Die haben irgendein Mindset, was ihn eigentlich nicht interessiert.
Das ist Empathie.
Aber wenn das der Grund ist, dass ich jetzt irgendwie Freunde habe und irgendwie nach der Schule nicht verprügelt werde von meinem besoffenen Vater, dann trete ich ihn jetzt bei. Solche Geschichten kenne ich halt wirklich persönlich.
Das ist
und deswegen kann ich nicht immer pauschal sagen, ey, ja, Nazis sind scheiße, Nazis raus, so. Weil das musst du ja auch irgendwo individuell
betrachten. Das ist Empathie, können, was du gerade machst. Das ist gut.
Und das ist ja nichts daran Konflikt, ändert, dass die Einstellung scheiße
ist. Genau.
Das gibt ihm ja kein Recht.
Kannst du nicht mit Gewalt lösen.
Voll. Einfach, ne?
Sei schlauer als dein Gegenüber dann auch so. Ne?
Ja, absolut,
aber, Bruder.
Absolut. Was haltet ihr eigentlich von dieser, ist mal ein kleinen, aber wir sind noch im Thema, von dieser, weil mich das und dich auch sehr, sehr betrifft, diese Diskussion mit Manuelsen und der schwarzen Community gerade.
Was jetzt die letzten Tage so ein bisschen war, ne?
Ja,
da muss ich auch ganz klar sagen, ich finde...
zusammenfassen einmal,
um kurz abzuholen? Es gab so ein bisschen Beef von der schwarzen Community. Das heißt, dass sich alle gegen Manuelsen gestellt haben, finde ich schwachsinnig. Das waren einzelne Individuen, die auf TikTok eine Diskussion mit Manuelsen hatten oder Beef, wie man es heutzutage nennt, weil Manuelsen mutmaßlich oder augenscheinlich viel... oder er hat irgendwie gesagt, es gab irgendwie Stress mit der Black Community, weil es um so, wer hat was dafür gemacht und Manuelsen hat irgendwie keinen Support für gewisse Sachen sein Leben lang bekommen. Und dann haben die anderen gesagt, ja, aber ey, du hast aber auch einfach viel Scheiße gemacht in der Öffentlichkeit oder hast dich nie zu uns bekannt oder was auch immer. Und daraus ist dann so eine riesen Grundsatzdiskussion entstanden, ob der jetzt dazugehört oder nicht. Und dann,
aber stimmt das? Ich glaube nicht, dass er sich nicht bekannt hat, oder?
Nein, es ist halt, wahrscheinlich, ihr wird daraus einen Strick geregt, dass er halt einfach viel mit Leuten rumhängt, die jetzt nicht schwarz sind, sag ich jetzt arabische Leute, kurdische Leute und das viel eher annimmt als so seine ghanaische Seite, sag ich jetzt mal.
Aber kann es vielleicht sein, dass er da aufgewachsen ist?
Genau, das muss ich auch sagen. Das ist ja Sozialisierung. Das ist sehr unfair, das zu sagen, wenn deine beiden Eltern irgendwie schwarz sind und du dein ganzes Leben lang da aufgewachsen bist und das kennst, zu einem zu einer Person das zu sagen, der hat es ja schon oft gesagt, der wurde adoptiert, er ist bei einer deutschen Familie aufgewachsen, im Ruhrpott, 80er, 90er Jahre, die einzigen Leute, die irgendwie Identifikation sich mit ihm geteilt haben, waren dann halt irgendwie türkische Leute oder kurdische Leute, ist doch klar, dass wenn du dann halt mit diesen Leuten bist, da so reinwächst.
Ich verstehe das Problem gar nicht,
ehrlich gesagt. Ich auch nicht.
Ich habe das Grundproblem auch nicht verstanden. Ich glaube, das waren einfach von beiden Seiten teilweise Statements, die vielleicht nicht so klug gewählt waren. So. Okay. Und dann hat sich das hochgeschaukelt. Ja.
Aber ich finde, du hast es schon gut auf den Punkt gebracht. Warum soll er jetzt auf Krampf irgendwie so eine Kultur hier leben, wo gar nicht die Menschen da sind?
Und er den Tunnel vielleicht gar nicht hat. Weil ich kann das...
Er lebt seine Kultur. Wo ist
so, wie er halt Bock drauf hat. So. Und du kannst... Also ich finde sowieso generell jemandem irgendwas abzusprechen, was ja offensichtlich ist. Er ist schwarz, was willst du denn jetzt da sagen? So. Ja, ja. Ist doch scheißegal, ob der Kurdisch redet oder ob der Chinesisch redet. Er wird immer schwarz bleiben. Für alle Menschen auf dieser Welt. Ja. Und das interessiert auch keinen.
Am Ende und außerdem macht er sich doch immer gerade für gegen Rassismus und so, oder?
Ja, also safe. Es war halt so, er hat halt, ich glaube, das waren so ein, zwei Statements, die dann halt so ein bisschen getriggert haben, wie so Enisa Amani hat irgendwie am meisten für die Schwarzen in Deutschland gemacht. Was ja natürlich auch nicht stimmt. So, ne? Es gibt ja Leute, die seit Jahren sich für Sachen einsetzen und auch das kontinuierlich machen.
Aber wo ist jetzt da das Problem?
Es war nicht das Problem. Ich glaube, das war so, man hat sich auf beiden Seiten war so ein bisschen einfach dieses...
Aber wenn sie was für Schwarze macht, ist auch geil.
Ja, safe, auf jeden Fall. Aber dieses so,
what's the point?
Was die Leute gestört hat, war so, dass sie sozusagen als die hat am meisten gemacht.
Ach so, am meisten? Obwohl es
sehr viele Menschen gibt, die viel dafür tun. Und dann halt so, dann wird denen so ein bisschen der Spotlight weggenommen.
Dann arbeitet man sich an Begrifflichkeiten ab.
Genau, ich glaube, das ist so eine Diskussion. Und ich glaube, an sich führt es auch zu nichts am Ende des Tages, weil jeder hat ja seine Sicht auf gewisse Dinge. Mhm. Und ich finde es auch immer schwierig zu sagen, ey, das ist jetzt eine Community und alle denken gleich in dieser Community. Ich kann bei vielen Sachen, die Manuelsen gesagt hat, mitgehen. Ich kann aber auch bei vielen Sachen, die die andere Seite gesagt hat, mitgehen. Muss ich mich jetzt entscheiden? Nein, muss ich nicht. So.
Genau, du kannst machen, was du willst.
Genau, ja. Und ich glaube, das ist halt das, worauf es am Ende ankommt.
Interessant, ja, okay.
Aber wie ist es denn bei dir? Hast du irgendwann mal so Identifikationsfrage, Krise, whatever? Nö. Also, für dich war immer klar, wer du bist,
ja, wo
du
herkommst? Für mich war immer klar, wer ich bin. Und dieses Schwarz-Weiß-Ding war auch für mich noch nie so ein Problem. Ich bin halb schwarz, halb weiß.
Ja. Aber es ist ja oft so, dass dann vor allen Dingen Menschen, die halb schwarz, halb weiß sind, dann in ihrem Leben irgendwann mal
Identitätskrisen
bekommen. So.
Ey, Bruder, ganz ehrlich, da gibt es wichtigere Dinge. Wirklich wichtigere Dinge.
Also, ne.
Ganz im Ernst. Also, da habe ich zum Glück immer das Selbstbewusstsein gehabt, dass ich mich nicht darüber identifiziere, sondern dass ich bin. Hm. Und auch individuell bin. Ich bin sowieso kein Gruppendenker. Ne? Das finde ich sowieso auch in der Gesellschaft gerade so ein Problem, dass wir nur noch, also mir kommt es zumindest so vor, nur noch so in Gruppen. Gruppending, also denken so, ne? Und ich bin so, ich denke individuell, mir ist scheißegal, so, ne? Oder?
Ja, also, ich kann beiden was abgewöhnen, so, ne? Ich persönlich habe das ja vorhin auch schon gesagt, irgendwie natürlich ist ein gewisses Knowledge über wer man ist und wo man herkommt,
total wichtig, ja klar.
So. Das ist ja auch was anderes. Aber ich bin auch in Deutschland sozialisiert worden und wenn man mich jetzt kennt, denkt man sich auch, Alter, ist ja voll der Atze, so, der kommt irgendwie aus dem Osten. Ich habe jetzt auch nicht die offensichtlichen Features wie ein Deutsch-Deutscher jetzt, aber bin's ja irgendwie von der Identifikation, da bin ich hier geboren, mein Leben lang hier
gelebt. Nö, ist auch wunderbar, aber trotzdem weißt du, wer du bist.
Ja, und genau.
Das Einzige, was mir unangenehm aufstößt, ist zum Beispiel, es gibt gerade so einen Typ aus dem Norden, aus Hamburg, habe ich auch auf TikTok gesehen, der hat so einen Mr. T-Frisur und der redet so platt Hamburg.
Ja, der ist Bauer.
Ja, ja.
Der ist so Landwirt.
Und irgendwann habe ich gesehen und dachte erst so, ja, das ist ja irgendwie witzig und so, aber dann habe ich mal die Kommentare gelesen. Und das ist dann schon so ein bisschen der Hausnigger, Alter.
Der zieht halt solche Leute an,
das leider. Das gefällt mir auch nicht so. Ne?
Aber er kann alles dafür. Wenn dann irgendwelche AfD-Spinner sagen, boah, der ist ja wie wir und dich haben wir gerne hier oder du darfst bleiben, diesen Spruch
habe ich
so oft gelesen. Wer bist du, Bastard, dass du entscheidest, wer bleiben darf, Alter?
Oder was ich hasse ist, du bist doch gar nicht so richtig schwarz, du bist doch halb schwarz. Ich so, was? Bist du,
ja, sowas
dich,
halt.
Verpiss dich so einfach.
Geblieben, aber die Person kann ja am Ende auch nichts dafür. Er ist sozialisiert, er lebt seinen Lifestyle, er ist happy so und dann schreiben irgendwelche Spinner.
Ja, ja.
Dann, du darfst bleiben. Was soll er denn? Also der Arme so.
Ja.
Der
tut mir dann das leid. Sind auch die Leute, die jetzt rumschreien, weil das Auswärtstrikot von Deutschland hier die Farbe von deiner Hose hat. Das ist auch wieder so ein Ding, wo ich mir denke, Digga, ja, die regen sich auf, die sagen so.
Ich find's stylisch, mir gefällt.
Findest du es geil, ja?
In so einer
Mädchenfarbe spielen die jetzt so, weißt du, das kann ja nur peinlich werden. So.
Ich hatte diese Farben Bodo Ilkner an, als er 1990 Weltmeister geworden
ist. Guck mal, das Lexikon. Gesehen,
Also ich muss ehrlich sagen, ich finde das Trikot jetzt nicht nice unbedingt. Ich finde so als so Trainingsjersey.
Das Grüne war auch nicht geil.
Das Grüne war auch nicht geil. Ich finde diese klassischen Farben finde ich schon geil, dieses Vintage-Ding.
Seid ihr richtige Fußballfans? Mhm.
Naja, schau noch.
Auf jeden Fall, Alter.
Was sind eure Vereine?
Bayern München.
Bayern! Es gibt nur den
FCB.
Mir ist an mir, Alter. Ich bin in Bayern aufgewachsen.
Okay, dann darfst du Bayern-Fan sein.
Du Köln, ne?
Ja, ich bin ja, ich lebe in Köln. So
jeder
ich,
Kölner ist Kölner.
Aber auch Hallischer.
Aber ich bin jetzt kein krasser Fußballfan. So, ich gucke privat das nicht irgendwie zu Hause allein. Ich gucke es mit den Jungs, weil es einfach so ein Gemeinschaftsding ist. Mhm. Ich gehe gerne mal ins Stadion, aber auch dann eher
wegen der dritten Halbzeit.
Ja, so sich einen Kölsch reintrinken, einen schönen Tag haben. So. Aber ich habe jetzt keine Emotion, wenn FC Köln verliert, heule ich nicht oder raste aus. Weißt du, wenn die Meister werden, natürlich
dann geil. Toxic, nur was für ein Verein?
Dortmund.
Ja.
Arbeiterverein, nee, das war Schalke, ne?
Ich finde Dortmund gar nicht so scheiße. Also Schalke finde ich so cool.
Aber als Bayern-Fan muss man inzwischen Dortmund scheiße finden. Ich fand das mal so krass, ich beim DFB-Pokalfinale war, ich weiß nicht mehr, wann das war, ich weiß auch nicht mehr, ob das Jahr war, wo wir gewonnen haben, ich glaube ja, aber so ein Bayern-Fan so richtig so voller Hass war. Und das war so aber einer, so ein richtiger, so ein Bayern-Fan, der auch so bayerisch gesprochen hat.
Wer schaut sie hier? Toxic!
Mit so 1000 Schals an sich dran und so. Der sah wirklich so aus, als würde er seit 50 Jahren ins Stadion gehen und so. Der war richtig wütend und so. Und ihr vertretet uns nicht mal richtig hier in Europa das und so. Champions League abgekackt und bla, 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 bla. Und ihr meint jetzt, ihr werdet irgendwas. Wer hat gesagt, dass wir meinen, wir werden irgendwas? Wir freuen uns einfach, dass wir mal zweimal Meister geworden sind. Und ausnahmsweise nicht jedes Mal Bayern. Aber das dachte ich mir so krass, Alter. Ich dachte, ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass die so, dass diese Emotion also da war, aber war damals so.
Also wenn es zu weit geht, finde ich es auch ein bisschen albern, immer, ne, wenn man so ein
Bettwäsche schlägt. Bist du so dabei, so, der so tausendmal rumschreit oder so, wenn er Tor
nicht... Das macht das aber auch keinen Bock,
ja, ich bin schon emotional.
Es muss schon um Leben und Tod gehen, sonst ist es langweilig.
Scheiße, was soll das? Aber die zahlen alle nicht meine Rente, deswegen alles gut.
Da sind 11 Multimillionäre auf dem Platz, Alter, was...
Aber das ist ja wieder, da geht es ja wieder dann um die Gemeinschaft, ne? Es geht ja um... Die Leute, mit denen
der Mensch braucht das einfach.
Ja, keine Familie, mit denen ich mich nicht gut verstehe. Ja, aber so.
Vater nicht da gewesen, dann ist es der Uli Hoeneß jetzt.
Ich glaube, der Mensch braucht also einfach so eine Zugehörigkeit am Ende.
Du wolltest doch, dass der noch Kanzler wird oder so, ne?
Stimmt. Was heißt, ich wollte, dass er Kanzler. Ich mag Uli Hoeneß. Mhm. So, ich bin großer Uli Hoeneß-Fan.
Habt ihr euch persönlich schon mal kennengelernt?
Leider nicht.
Okay.
Leider nicht.
Aber da muss ich auch sagen, Uli Hoeneß als Person feiere ich auch, weil was der aus den Bayern gemacht hat, unglaublich. Glaube ich auch der einzige Verein auf der Welt, der schwarze Zahlen sein Leben, also seitdem der da ist, schreibt so, nie Schulden, nie Minus, immer.
Könnte man jetzt aber auch nochmal 20 Minuten über die negativen Sachen sprechen.
Der ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein.
Aber ich sag ehrlich, wie viel Geld der macht, ich würde auch immer denken, Alter, irgendwann, jetzt ein bisschen dribbeln muss doch sein. So. Ich würde
dir das nicht mal wenn man schon reich ist, dann kann man ja auch noch ein bisschen... Aber ist ja auch jetzt fußballpolitisch, finde ich, gäbe es da genug Sachen. Aber ihr habt gerade noch mal so ein Thema für die nächsten zwei Stunden
auch gemacht. Ich bin auch zum Beispiel Eintracht Frankfurt-Sympathisant. Finde ich auch super. Mhm.
Finde ich auch cool. Das sind coole Leute. Ich mag generell Frankfurt, das sind sympathische Leute.
Ich bin ja auch ich habe immer gehört, dass sie eine sehr multikulturelle Fanszene haben. Das fand ich immer sympathisch daran. Sonst tut Frankfurt gibt sich ja immer sehr viel Mühe, unsympathisch zu sein. Aber das konnte ich auf jeden Fall immer respektieren.
FFM. Ja. Größte Bayern-Legende?
Wow, das ist ja eine Frage. Wow.
Jean-Pierre Papin.
Der Schopper-Papa, hat der Kaiser gesagt. Der Schopper-Papa hat der Lothar Matthäus ja quasi ein Leitwolf. Größte Bayern-Legende. Boah, das ist eine Frage.
Beckenbauer, oder?
Yeah, also wenn man so für Bekanntheit, würde ich sagen, Beckenbauer.
Mhm. Hoeneß eigentlich, oder?
Uli Hoeneß natürlich.
Ja.
Mein Lieblingsspieler Mehmet Scholl.
Mehmet Scholl,
ja. Ich hab den mal McDonald's getroffen als
echt?
Kind.
Echt? Boah, ich liebe Mehmet.
Ich so Mehmet ist
der
Geilste.
Der ist sympathisch, das ist muss man sagen.
Ist cool gewesen, Mehmet ist cool. Sagen. Ribéry liebe ich.
Boah,
witziger Typ auch.
Ja,
da geht mir das Herz auf.
Bester Fußballer, würde ich auch, kannst du Lothar Matthäus auch mit reinnehmen?
Ja, der hat es letztens auch nochmal bewiesen am Spielfeldrand. So, ich glaube, von Frimpong kam so ein Ball rüber, der hat den richtig gut angenommen.
Echt, ja?
So, das war geil.
One-Touch.
Lothar ist der einzige Weltfußballer, den wir haben in Deutschland? Die wir Deutschen haben schon wieder diese Nationalismus.
Ja, naja, also.
Haben wir das? Weiß ich nicht.
Ich glaube.
2014 sind wir zuletzt auch Weltmeister geworden.
Nee, Weltfußballer weiß ich nicht.
Toni Kroos finde ich auch krass.
Ja. Ja.
Ist das nicht die Bayern-Legende?
Aber das ist der erfolgreichste deutsche Spieler.
Hoeneß anders gesehen, aber ja.
Mit Abstand.
Ja.
Weltmeister, CL, fünfmal geholt
gefühlt. Seid ihr sonst im Sport außer Fußball irgendwas?
Basketball ein bisschen so.
Bisschen, eigentlich nur Dortmund. Mich interessiert nicht mehr Fußball, nur Dortmund.
Bist du Hooligan, ne? Dritte Halbzeit.
Aber du hast, Boxen. Boxen hast du schon erwähnt. Und hast nicht immer
Eishockey
gespielt. Eishockey habe ich gespielt.
Und noch was?
Krypto
ist auch Sport irgendwo, ja, ne?
Erzähl mal ein bisschen was. Was sagst du hier?
Bullmann? Jungs, guck mal auf die Uhr. Wir haben 90 Minuten rum.
Jetzt nee, lass mal weitermachen. Wir haben jetzt.
So.
Wir müssen
jetzt später
noch
über
Musik und Rap reden. Akkus noch durch, oder was?
Das geht so nicht.
Das ist übrigens nicht da. Vader hier, den ihr die ganze Zeit hört, wenn ihr uns nur auf Spotify hört, das ist Olli, der an seinem Donut vape zieht, deswegen riecht sie auch wie auf dem Rummelplatz.
Aber eins kannst du uns zur Krypto mal nochmal sagen, du planst einen Podcast oder du hast schon einen Podcast?
Genau, ich plane einen Podcast mit meinem Kumpel, das ist aber noch nicht ganz spruchreif, wenn wir es bald anfangen, aber ich habe super viele Freunde, mit denen ich auch Krypto-Projekte mache. Eins heißt Listify, das wird bald gelauncht. Da sind wir gerade auf Friends, Family und Investor Tour. Also wenn jemand ernsthaft investieren will, kann er sich gerne bei mir melden. Ab 10.000 Euro geht das leider erst. Das ist Listify ist eine Plattform, wo du für Musik hören Coins kriegst quasi. Also das ist Listen to Earn, Play to Earn kennt ja jeder mittlerweile. Und das wird eine Listen to Earn Plattform sein und die machen wir in Zusammenarbeit mit Partnerschaft mit DuckDAO. Jeder, der im Krypto-Game ist, weiß eigentlich, was DuckDAO ist. Oder ansonsten,
bin ich im Krypto-Game?
Also ich will jetzt nicht zu sehr ausschweifen, aber DuckDAO ist halt ganz, ganz großartig. Es ist eine Community und die über Partnerschaften, die ermöglichen, an ICOs früh teilzunehmen zu einem Superkurs und so weiter. Also ganz, ganz großartige Plattformen. Das sind sehr, sehr gute Freunde von mir und ich bin da absolut Feuer und Flamme für das Thema Krypto. Wobei, ganz wichtig, keine Finanzberatung. Der Satz ist sehr, sehr wichtig. Es ist nur immer, wenn ich hier was erzähle, ist das immer nur meine persönliche Meinung.
No financial advice.
Genau. Ich kann jedem wirklich nur raten, kein Advice und ich rate, aber
das ist gut, hat richtig
klar. Das ist geil, sich mit Bitcoin auseinanderzusetzen. So jemand, der gar keine Ahnung Bitcoin, weil Bitcoin ist digitales Gold. Ich glaube, dass Bitcoin ultra viel wert sein wird in 10 Jahren, 15 Jahren. Gerade in Zeiten, wo wir alle keine Rente mehr kriegen werden, verpasst diesen Bitcoin-Zug nicht. Alles, was mit Altcoins zu tun ist, musst du dich schon mit beschäftigen. Das wäre der zweite Schritt. Ich kann auch einen sehr guten YouTube-Kanal, was ich selten mache, empfehlen. Das ist Blocktrainer, heißt der ist Roman, der super ehrlich aufklärt und absoluter Bitcoin-Fanatiker ist. Der hasst alle anderen Coins. Ich nicht. Aber das ist ein sehr guter Einsteiger-Kanal, finde ich.
Wie wird euer Podcast heißen?
Wir sind gerade noch am Überlegen.
Okay, überleg dir noch. Also ja. Wir folgen einfach
genau. Käsekuchen und Bitcoin oder so.
Aber glaubst du denn, dass Bitcoin der einzige Coin ist, der so lange zukunftsorientiert bleiben wird? Und
also Bitcoin ist der einzige, sag ich mal, der durch die Natur, die er besitzt, mathematisch auch, wie er gestaltet ist, wie er kreiert ist, sicher ist und der halt wirklich echt dezentral ist. Also man kann sagen, Ethereum hat noch durch den Größenvorteil auch, also gewährt auch ein gutes Stück an Sicherheit. Aber wenn du wirklich sagen willst, okay, so etwas wie ein Asset, das unkorruptierbar ist, durch die Blockchain, durch die Dezentralität, ist es Bitcoin.
Ist es nicht durch die, also als interessierter Laie noch von der Seite reingeworfen, aber dann nicht durch die Whales korrumpiert, dass du halt einzelne
natürlich,
Leute hast, die extreme Mengen halten.
Ja, natürlich.
Also du musst nicht weißt, wer das überhaupt ist, der diese Macht besitzt.
Genau. Also das ist natürlich so. Da fließen Gelder rein, raus und so weiter. Und
du kannst ja den Wert, weil du so eine Größe schon, hast, ja.
du hast einen Wert bewegen. Genau, aber du hast einen Wert, der gekappt ist, der eine echte Knappheit besitzt und der sehr, sehr viel, meiner Meinung nach, sehr, sehr viel wert sein wird.
Ist er jetzt schon.
Mhm. Und,
oder wieder.
Ja. Und echt eine Chance für
jeden. Warte 4 Monate.
Ja, und echt eine wirkliche finanzielle Chance für jeden normalen Menschen ist. Mhm. Mein Navi.
Was hältst du von so Shitcoins, wenn die mal wiederkommen, Memecoins, whatever, so Luna oder so?
Ja, Memecoin.
Einfach Gamble, ist ja einfach straight Gamble.
Ja, Memecoin haben keinen Use Case, die sind eigentlich Unsinn. Ich wundere mich, dass sie sich so lange halten. Mit Memecoins kannst du halt schnell den Schnapp machen, so, aber das ist ultra gefährlich. Da kannst du auch ganz viel Geld mit verbrennen. Also
Memecoins, welche, die nicht mal behaupten, dass sie irgendwie das Rad neu erfunden hätten oder den Wert dann einfach nur sagen,
einfach ist halt witzig. Hundebilder.
Ja, genau. Ja.
So, ne? Und, aber mittlerweile hat jede große Firma hat ein Memecoin mittlerweile, weil die halt sehr gefragt sind. Ne? Mhm. Da kannst du, ich kenne auch einen ganz bekannten Rapper. Soll ich den Namen jetzt sagen? Nee, den werde ich vielleicht, will das nicht. Der hat mit, was war das? Ich glaube, Dogecoin hat der 300.000 gemacht letztens. Also was heißt letztens, vor 3-4 Jahren oder so?
Sag mal doch den Namen.
Ja. Nee, das kann ich euch gleich über die Kamera
sagen. Also 300.000, also das ist schon
gut gemacht. Aber es ist gefährlich, ne? Also da kann die Kohle weg sein, deswegen macht auch keine schnellen Schüsse. Ich habe letztens bei den Deutschen im Podcast gesagt, meldet euch auf Insta bei mir. Ich antworte euch und das ist mir echt über den Kopf gewachsen, weil so viele Leute geschrieben haben, das war Wahnsinn.
Also meldet euch nicht mehr bei Insta.
Also ich weiß nicht, vielleicht muss ich mal
Lass den Mann in Ruhe.
Ja, vielleicht muss ich mal eine E-Mail-Adresse machen und dann kann ich, aber es ist echt schwer.
Du machst mal einen Twitch-Livestream oder
sowas vielleicht. Trade mit Olli, sowas, ne?
Dann zeigst du zum Laien, wie man einfach mal aus 100 Dollar und dann guckt man mal, wo die Reise
hingeht. Ja, genau. Du kannst die wundersame Vermehrung des Geldes von Fahrt musst du toppen.
Ich habe eine Frage zu deinem digitalen Gold. Ne? Ja. Meinst du damit, dass es sich zur Diversifizierung des Portfolios eignet, weil es sich gegenläufig zu anderen Sachen wie Aktien verhält? Oder meinst du damit das, was du vorhin meintest, so als Store of Value, weil du halt eine einprogrammierte Knappheit da drin hast?
Genau, du hast halt eine Sicherheit durch die Knappheit, durch die Blockchain, die absolut transparent ist. Also, ne, also dieses Geldwäsche-Argument, finde ich, das greift total ins Leere, weil du hast nirgendwo so eine Transparenz wie bei Bitcoin und
der jede Blockchain. Transaktion nachverfolgen.
Alles kannst alles. Du bis in die Vergangenheit.
Aber
kannst du
einsehen.
Das ist
anonym.
So voll anonym. Ja, wollte ich gerade sagen.
Weiß ich doch gar nicht.
Mega langen Nummern dann, oder?
Ich weiß doch nicht, wem es am Ende, warum
doch, du kannst alles nachverfolgen. Wo ist wann was hingeflossen und
aber
so weiter und so
fort. Aber woher weiß ich, ob damit das Geld gewaschen wurde oder nicht?
Achso, ne, das glaubst du.
Ja, ja, aber ich meine, dieses Argument zu sagen, okay, diese Verschleierung findet statt. Ich glaube eher, dass das Problem ist, dass die Politik noch nicht nachgewachsen ist, dass noch nicht genug Spezialisten eingestellt sind und dass das immer noch so stiefmütterlich betrachtet wird. Aber noch zu dem anderen Punkt, den du gesagt hast, ich glaube nicht, dass sich Bitcoin entgegengesetzt von Aktien verhält, sondern das orientiert sich schon immer so an der Weltwirtschaft alles.
Bisher war es halt so, ne? Also bisher, ich glaube, in den letzten Jahren konnte man das so sehen, dass es sich eher dann mit dem Aktienmarkt
auch
runterging und nicht unbedingt gegenläufig war.
Ach, genau, das meine ich nämlich, weil du meintest ja gegenläufig.
Nee, oder, nicht gegenläufig.
Das wollte ich nämlich sagen.
Diversifizierung das ja dann wiederum gut sein, ne? Dass du sagst, wenn das eine runtergeht, geht das andere hoch.
Weil ich wollte gerade sagen,
das klappt, glaube ich, eher mit Gold und Aktien, als es jetzt mit Bitcoin und Aktien so klappt.
Also es ist alles natürlich gekoppelt an die Weltwirtschaft und an den Leitzins auch und so weiter. Aber ich will die Leute jetzt auch nicht langweilen. Ich kann nur sagen, ich bin ein riesen Bitcoin-Fan. Ist absolut der Hammer. Und es gibt echt tolle Projekte.
Wir ziehen uns auf jeden Fall mal deinen Podcast rein.
Safe. Aber wollen wir nicht mal ein bisschen über Musik reden, Alter?
Über Hip-Hop.
Überhaupt nicht über Musik
Hip-Hop
reden.
Und Verschwörungstheorien.
Wann kommt Pablo raus?
Pablo.
Wir haben über Pablo gesprochen. P ist dabei, Kool Savas ist dabei, Jonesmann ist dabei, Peter Fox ist dabei.
Genau.
Du produzierst selbst.
Ja.
Nicht alles?
Nicht alles. Also Gorex hat eingebaut, der auch krass geworden ist. Ist auf jeden Fall eine eigene Platte. Das ist schon eine sehr moderne Platte. Aber ja, ich bin ja so beeinflusst auch von Popmusik mittlerweile, von elektronischer Musik und so weiter und so fort. Das hat man ja bei Dynamit auch schon rausgehört, so, aber es ist schwer zu beschreiben. Aber ich glaube, die Platte macht Spaß. Die ist was für richtige Rap-Nerds auch. Also ich habe viel gespittet, viel gebattelt auch. So Rap über Rap gibt's auch viel so. Weil das konnte ich nicht auf mir sitzen lassen vor einem Jahr, was da los war mit Rap über Rap ist zurück und so. Ich so, okay. auch diepe Nummern drauf natürlich so. Ich bin erwachsen geworden. Ich habe versucht, nicht mehr zu fluchen oder weniger zu fluchen. Ne?
Das fand ich auch spannend, das habe ich auch schon gehört. Du hast sehr viel Battle-Rap, aber
ja, genau. Dabei nicht. Genau, das ist eine Herausforderung.
Liebe immer noch ein dummes Arschloch?
Liebe. Also ich habe eine Freundin. Ich bin befangen. Ich kann hier nicht reden. Ja. Nein, Quatsch. aber geile Zeile, Alter.
Ja, normal. Viele geile Zeilen, ja.
Ja, also es hat wieder Spaß gemacht, eine Platte zu machen. Und ich habe jetzt auch Bock, weiterzumachen. Ne? Also es wird jetzt keine 5-Jahres-Pause mehr kommen.
Nice, cool.
Ich mache Mucke, ich habe Bock. Und ich glaube, ich habe schon den Hammer gezeigt, so rapmäßig. So.
Wir sehen uns dann, wenn das, wir können dann den nächsten Podcast hier machen, wenn das Album mit Jonesmann rauskommt.
Ja, sehr gerne, aber das wird leider ohne Jonesmann stattfinden.
Weil er keinen Bock hat.
Also er meinte, er hat keinen Bock mehr auf Interviews. Aber jetzt
nur wegen uns persönlich oder
allgemein? Nein, er gibt keine Interviews mehr.
Hat einfach keinen Bock.
So wie der Rammstein-Sänger, der gibt, glaube ich, auch keine.
Till Lindemann?
Ich glaube, der gibt keine Interviews.
Warum vergleichst du Jonesmann jetzt mit Till
Lindemann? Nein, um Gottes Willen. Oh, Me too. Me too. Hat sich das eigentlich aufgelöst, das Rammstein? Ich habe das nicht mehr so verfolgt.
Er ist auf jeden Fall nicht verurteilt worden, oder?
Okay. Ich habe nur von einem.
Es ist halt auch schwierig, sowas nachzuvollziehen, leider Gottes, für die Opfer.
Ich habe nur gehört.
Es wollte niemand rauskommen und sich, glaube ich, gerade machen und öffentlich.
Habt ihr die Story gehört, dass der unter der Bühne immer einen Raum hat, wo Frauen.
Ja, ja. Vor allem, während der Song Deutschland läuft. Du hast ja auch einen Song Deutschland.
Während der Erklärung, also, du weißt ja viel mehr
als ich. Von der Bühne. Also,
das habe ich auch nur gehört.
Gespielt.
Die Band spielt immer bei dem Song Deutschland, lässt er sich halt eine Etage tiefer fahren und dann sich einschnattern lassen.
Warum?
Weil er krank ist in der Bühne, keine Ahnung.
Weil er kann.
Aber halt bei dem Song halt finde ich halt
crazy. Moralisch flexibel genug dafür,
Ich meine, klar, wenn du die Texte anhörst, das ist schon kranker Scheiß, ne?
Ja, das meine ich. Also der hat ja schon sehr lange.
Man darf ja auch ficken, also soweit wäre es ja in Ordnung, ne?
Also ich meine, er kann es ja machen, wenn es alles im Einvernehmen ist, soll er
doch. Genau.
Ist ja
nicht schlimm. Wenn es auch volljährige Personen sind. So,
deswegen, also ich denke
nicht, dass... Ach so, das war auch Thema.
Es ging ja auch um Machtgefälle und so, dass die Leute halt unter Druck gesetzt werden und am Ende im Nachhinein gar nicht mehr wissen, was ist mir da passiert und ey, ich glaube, ich wurde voll überrumpelt und
ich glaube, K.O.-Tropfen.
Ja, der Vorwurf gab es, aber es ist ja auch alles nicht bewiesen und so.
Weiß es nicht.
Aber mindestens hast du natürlich immer dann ein Problem, wo es so ein riesen Machtgefälle gibt.
Ich glaube, er ist halt sehr so, ne, ey, so... paar Mädels im Backstage und dann wird halt von der Künstlerseite vielleicht was erwartet, was von der Seite der Besucher jetzt in dem Moment irgendwie gar nicht so realisiert wird und dann gibt's da diesen
also was ich sagen kann, ich werde auch eine kleine Tour fahren nach dem Album, ich werde so einen Raum nicht haben.
Das ist ein heikles Thema. Ich merke schon, wir haben noch Themen für noch 7 Podcasts.
Ja, du willst immer abbrechen, Alter. Wir haben noch so viele Themen.
60 Minuten haben wir so vor, wir sind jetzt aber 120, glaube ich. Komm doch einfach öfter. Ja. Okay. Lass uns doch einfach noch ein paar so Dinger machen.
Na gut.
Unabhängig auch davon, wann das nächste Album kommt, aber spätestens dann, wenn das Ding mit Jonesman rauskommt, weißt du ja nicht schon wann ungefähr?
Es kommt erstmal wir fangen Album, ja jetzt erst an. Also okay, ich habe jetzt gesagt, ich werde auch viele Beats produzieren, aber wenn es talentierte Leute gibt, die Beats machen, gerne rumschicken. Mhm. Ich habe schon ein paar Dinger durchgehört, zwar ist noch nicht so richtig prickelnd, weil wir suchen dann auch so nach was Besonderem, was so Außergewöhnlichem so. Also die Leute können gerne Sachen schicken. So,
auch über Insta? Auch
ja, genau. Am besten Dropbox-Ordner.
Ich hätte noch eine abschließende Frage, weil mich das einfach gerade voll interessiert.
Okay.
Kennst du Dr. Umar Johnson aus Amerika?
Wer ist das nochmal?
Dieser krasse Pan-African Doktor, Dr. Umar Johnson, von dem gibt es auch viele Memes mittlerweile so, weil der schon krass so, wir leben in der Snow Bunny Crisis und sowas, der sehr für dieses Black Couples, nur mit Black Couples und so, auf diesem Film, aber so richtig radikal halt ist und so, ne? Und, aber,
ach!
Weißt du, wen ich
dieser,
meine?
Ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Dieser, der ist so ein bisschen heller, ne?
Nee,
dann verwechsel ich den gerade. So, auch so ein Hardliner. Nee, aber erzähl, Entschuldigung.
Und ich wollte fragen, einfach nur interessant.
Erzähl mal, was sind denn die Thesen, die er hat?
Schon angesprochen hast.
Er sagt nur schwarze Couples.
Ja, so mäßig, wirtschaftlich gesehen, ey, so die ganzen NFL-Profis holen sich dann immer irgendeine Blonde, wenn die es geschafft haben und dann geht das ganze Geld, wenn die sich trennen, an die Familie und eigentlich muss er doch so, also das ist jetzt grob angeschnitten, natürlich hat er viele, viele Punkte so, aber ich wollte einfach nur mal so.
Also wenn er das so unverkürzt rausgehauen hat wie du gerade, sag ich, Vollidiot, also ne, du hast ja jetzt nicht ausgeführt, was er vielleicht für Argumente haben, aber ich finde das Rassismus, also, oder?
Ja, also
oder?
Vier Punkte ist schon sehr extrem so. In vielen Punkten schon sehr
sounds
extrem.
Sounds like it.
Jetzt mal so, wie heißt der?
Dr. Umar Johnson. Ich dachte, du kennst den, deswegen wäre lustig geworden.
Ich glaube, ich meine den du auch meinst.
Der ist aber nicht
so richtig dark.
Ich würde schon sagen, dass er dark ist.
Nee, so. Dann kenne ich ihn nicht.
Der hat schon ein, zwei lustige Sätze rausgekommen, wo der einfach so auch Meme-Potenzial teilweise war. So
wie sagt
der? In der Snow Bunny. Ja, weißt du, irgendwie seit den Kardashians ist ja auch voll der Hype so, ne, dass der schwarze Mann sehr gefragt ist bei der Frauenwelt generell so.
Ist der?
Genau, der ist das.
Doch, mein ich doch. Der ist doch nicht so dumm.
Der ist doch nicht so voll.
Der ist jetzt auch nicht...
Der hat meme-worthy, unterhaltsamen Rassismus.
Ja, voll. Ich kenne ihn. Er sitzt bei Breakfast und sagt, wir leben in der Snow Bunny Crisis und so. Er ist schon sehr
witzig. Ich kenne ihn, aber der hat sie nicht mehr alle.
Findest du,
hat sie ja, er hat sie nicht mehr alle. Vielleicht hat er ja ab und zu mal einen guten Punkt, aber Vollidiot. Sorry, Alter.
Ja.
So. Weil also da ist auch der Hösch, ne, um wieder jetzt mal so einen Kreis zu, da hörst du die Liebe nicht raus bei dem so.
So. Das denke ich mir auch, wenn es um Liebe geht.
Wenn du wirklich was tun willst, ne, dann sag doch, ey, das ist cool, weil, aber, wenn du jemanden
heiraten willst,
da fehlt mir die Liebe. So.
Ja. Das ist ein schönes Schlusswort
das
an der Stelle, damit jetzt Toxic nicht wieder der.
Ach, du musst nach Hause, hä?
Das auch, ja, ich das muss meine auch. Kinder abholen.
Und wir wollen auch noch ein bisschen was anderes
10 Minuten
mit dir, ne? Wir haben ja auch noch vor, ein bisschen über deine Tattoos zu sprechen und, wenn es geht, auch noch rappen.
Ja, let's go.
Geil. Okay, dann hole ich die Kinder ab und ihr rappt.
Folgt mir auf TikTok.
Liebe! Peace.